Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellehum, dem Podcast und unserem Fahrrad. Und an dieser Stelle, völlig unabgesprochen, wünsche ich dir erstmal ein gutes neues Jahr, Thomas. Haben wir noch gar nicht, ne? Fällt mir auf.
Ja, ich glaube, am 17.01. kann man immer noch ein neues Jahr wünschen.
Ja, ich habe in 10 Tagen Geburtstag, bis zu meinem Geburtstag wünsche ich jedem gutes neues Jahr, den man noch so trifft oder hört oder spricht oder so. Gutes neues Jahr. Nur das Allerbeste. Soll es für dich werden und für mich und für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Soll allen nur Gutes widerfahren werden und denen schlecht geht, soll es besser gehen und den Schlechten, denen es gut geht, soll es schlechter gehen. So stelle ich mir das ungefähr vor in meiner kleinen
Welt. Denen es gut geht, soll es weiter gut gehen.
Ja, genau. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Genau. Es soll keinen Guten, denen es gut geht, schlechter gehen, sondern weiter gut gehen. Da muss ich mir mal aufzeichnen, alles so genau, bevor ich mir das merken muss. Ja, wir kommen zurück ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut reingekommen. Wir haben über die Feiertage ein bisschen gefaulenzt und wie der Radsport jetzt beginnt, beginnen wir auch wieder. Ich denke mal, dass wir auch in Zukunft sehr zeitnah einen neuen Velo Snack aufnehmen werden. Aber jetzt erstmal der Race für den Einstieg und traditionell fängt die Saison in Down Under an. Und zu meiner großen Freude hat sich der Thomas auch mittlerweile ein bisschen noch mehr wir haben immer gesagt, Frauenradsport besprechen wir nicht, weil wir zu wenig Ahnung davon haben. Wenn sich das jetzt in eine Richtung verschiebt, dass wir doch ein bisschen Ahnung haben, dann können wir auch ein bisschen drüber sprechen, weil du kannst mich dann da noch mehr auch abholen und informieren. Und ja, das ist jetzt der Fall. Deswegen fangen wir, weil die Frauen auch schon früher gestartet sind als die Männer, also mit dem Radsport in Town Down Under. Fangen wir damit mal an und machen mal einen ganz, ganz kurzen Abriss über die 8. Das ist die 8. Ausgabe der Santos Tour Down Under der Damen. Sagt man Damen oder Frauen eigentlich? Also wenn du jetzt so schreibst, sagst du dann Damen oder Frauen?
Frauen.
Frauen.
Ja. Genau. Ja, aber auch für die ist das in Australien der Saisonstart. Genau wie die Männer haben die hinterher das Cadel Evans Great Ocean Race und ja. Allerdings nur 3 Etappen gewesen jetzt bei den Damen, bei den Frauen, ja. Die erste Etappe war eine Sprint-Etappe, gewonnen von Ellie Wollaston von AG Insurance Sudal Team, die gleich 2 Etappen gewonnen haben. So super viel habe ich jetzt von der ersten Etappe auch nicht gesehen, nur den Sprint, um ehrlich zu sein. Aber war gut gemacht. Und 2. Etappe dann, Favoritinnen-Sieg, Cecile Utrop-Ludwig gewinnt die schwere Ankunft in Stirling. Und danach dachten eigentlich schon alle, ja gut, das ist jetzt die Favoritin im Prinzip, die wahrscheinlich auch dann am Willunga Hill den Gesamtsieg klar macht. Aber das Etappe 3 war dann sehr, sehr spektakulär, muss man sagen. Ich meine, es war dieses Jahr das erste Mal, dass die Frauen auch den Willunga Hill gefahren sind.
Habe ich auch gelesen, ja.
Genau. Und offenes Visier von Anfang an diesem Schlussanstieg. Und was ich dann halt krass fand, die spätere Siegerin, Sarah Gigante oder Gigante, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, hat im Prinzip so die letzten 2-3 Kilometer komplett von vorne gefahren. Und das, was man eigentlich so im Männerradsport nur noch ganz selten sieht, dass jemand halt vom Hinterrad wegfliegt und dann völlig stillsteht oder völlig eingeht so auf den letzten Kilometern. Genau, das ist das, was hier Utrop-Ludwig passiert, hat dann über eine Minute Rückstand noch eingefangen auf die spätere Tages- und Gesamtsiegerin. Das habe ich so, also das macht es ja sehr sympathisch, finde ich,
ja.
dass da so ein bisschen noch mehr Racing ist, sage ich mal, als es dann bei den Männern ist.
Erinnert mich, so wie du es beschreibst, an diese eine Szene, wo Wout van Aert mal so stehen geblieben, als Helfer dann allerdings, ne, so stehen geblieben ist,
ja.
Aber dann später wieder gerade aus der Kiste hochkam. Was ich noch gelesen habe, erwähnenswert zumindest, dass die zweite, die Niederländerin, eine 90-jährige junges Talent ist. die da aufgetrumpft hat. Insgesamt, glaube ich, natürlich erste in der Jugendwertung geworden ist, zweite Gesamtqualifikation. Aber da schreibt man wohl so einen ganz großen Stern beim Team DSM Firmen nicht PostNL, wie es jetzt heißt, zu haben. Hut ab. Ne? Also ist ja auch im vergangenen Jahr, nee, wie sehe ich das hier, 23, 21 schon, ich vermute mal da in irgendeinem Junior-Team gefahren. 22, 23 jetzt in der Saison. Also da scheint was Großes heranzuwachsen. Also sie ist ja schon groß, aber
ja. Ja, das Team ist ja bekannt dafür, dass es junge Fahrerinnen oder junge Fahrer ausbildet und die auch schon in jungen Jahren da sehr gut sind und die schließt sich da nahtlos ein.
Ja, ist also, was sieht man hier? Ja, immer so Top 30 Platzierungen im letzten Jahr. Also, und da war sie noch war sie teilweise 18 oder 19. Aber ja, sollte man auch erwähnen, auf dem zweiten Gesamtrang und natürlich
das Weiße-Trikot. Ja, aber letztlich das Team Sudal zwei von drei Etappen gewonnen. Am Ende dann auch die Gesamtwertung geholt mit Sarah Gigante. Die Mannschaft ist dieses Jahr, meine ich, in die Women's Bowl Tour ist aufgestiegen. Hat sich jetzt schon bezahlt gemacht oder beziehungsweise ja, die Saison ist für die schon eine gute mit diesen zwei Siegen und so kann es für die weitergehen.
Ja, das ist unser kurzer Einblick in den Frauensport. Ich gebe gleich an anderer Stelle nochmal auch irgendwas ganz Kurzes da meinen Senf zu, wo ich, wenn ich schon mal was erlebt habe in der Hinsicht, dann kann ich auch darüber berichten. Aber wir wechseln an der Stelle dann zwar nicht das Land, nicht den Kontinent, nicht die Stadt, sondern nur einfach das Geschlecht der Fahrer und gehen zur 24. Santos Tour Down Under über die, ja, wie gesagt, in Australien stattfindet und dort den Auftakt der Herrensaison darstellt, würde ich mal behaupten. Und wie wird es sein ohne Richie Port? Ne? Also er war ja Seriensieger am Willunga Hill. Ist das noch unsere Tour Down Under, frage ich da mal.
Damit muss man sich arrangieren, würde ich sagen.
Ja, das stimmt.
Bei den Männern 6 Etappen, ja. Also läuft vom 16. bis zum 21.01. Ja, aber ist nicht nur diese 5. Etappe zum Willunga Hill, die ziemlich schwierig ist, auch die letzte Etappe zu Mount Lofty, die hat es nochmal ordentlich in sich. Also auch da kann es durchaus noch Verschiebungen geben. Aber traditionell ist das eher eine Rundfahrt, die um Sekunden entschieden wird. Mhm. Und so ähnlich könnte es dieses Jahr auch werden. Die ersten zwei Etappen haben schon zwei Erkenntnisse gebracht, sage ich mal. Wenn wir mal uns dann gleich Etappe 1 anschauen. Mhm. Tanunda nach Tanunda. Also rund um Tanunda 144 Kilometer, war zu erwarten, dass es dann einen Massensprint gibt von diesem, also man sieht es ja auf dem Profil bei ProCycling Stats ganz gut, da gab es so einen Anstieg drin, der dreimal befahren werden musste, der Mangler's Hill, und von da ging es eine recht steile Abfahrt runter. Ich meine, die sind damit mehr als 100 km/h irgendwie runtergeschlossen. Und dann am Ende ein Massensprint. Caleb Ewan war so der ausgemachte Fahrer, wenn man jetzt rein die Sprintstärke betrachtet, den man da vorne erwartet.
Möchte ich direkt einschieben, ich hatte es nicht auf dem Schirm, beziehungsweise habe es nicht mitgekommen, dass er dann doch noch ein Team, was heißt doch noch ein Team, ne? Aber dass er es ist ja etwas unschön auseinandergegangen, um es vorsichtig auszudrücken, ja, bei seinem alten Team, dass er jetzt bei Jayco Alula untergekommen ist. Spreche ich aus? Jayco Alula? Wie sprichst du?
Alula.
Alula, okay. Puh, das wird wieder was diese Saison. Team Jayco, sage ich einfach nur. Dass er beim Team Jayco untergekommen ist, hatte ich, muss ich gestehen, bis zu dieser Etappe nicht so richtig hundertprozentig auf dem Schirm. Aber irgendwie hat es mich dann doch gefreut, dass man ihn da weitersehen kann. Lotto Destiny.
Ja, wobei ja auch da ist er ein Rückkehr. Also er war ja von 2013 bis 2018 schon bei dem Vorgängerteam bei
Orica.
Jayco beziehungsweise Orica, Greenwich Orica Scott, mit Chilton Scott und ist dann zu Lotto Suda, später Lotto Destiny gewechselt. Und ich kann mich daran erinnern, dass das damals auch nicht gar nicht mal so im Guten auseinandergegangen ist. Von daher.
Aber das sind ja jetzt dann auch schon 5 Jahre, da ist ja auch einiges an Personal wahrscheinlich hin, man wird klüger und so.
Ja.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, also ja, von daher ergibt natürlich Sinn für ihn dann wieder für ein australisches Team auch zu fahren, als australischer Fahrer. Aber dass jetzt ausgerechnet die geworden sind, gut, kam ein bisschen überraschend, aber er war so der ausgemachte Sprintfavorit, beziehungsweise war gar nicht mal so sicher, dass er startet, er war vorher, meine ich, noch leicht angeschlagen, nichtsdestotrotz in dem Feld hätte ich ihn als Favoriten getippt und aber gewonnen hat dann Sam Welsford von Bora Hansgrohe aufgrund des extrem gut organisierten Sprintzuges, den die da auf der ersten Etappe hatten. Also der hatte den Sprint mustergültig von Van Poppel angezogen bekommen, musste dann nur noch vollenden. Also ich glaube, so rein von der Endgeschwindigkeit her war er gar nicht mal schneller vielleicht als Phil Bowers, der Zweiter wurde. Aber Phil Bowers hatte da das Hinterrad von Caleb Ewan und das war an dem Tag nicht das Richtige.
Wo man eigentlich davon ausging, also ist jetzt dann schon, also das Hinterrad von Caleb Ewan bei Natur Down Under, kann man eigentlich von, oder sollte man fast annehmen, dass das gar nicht das Schlechteste ist. Aber ja, man kann auch immer aufs falsche Pferd setzen an der Stelle. Ja, aber ich finde für Bauhaus, also trotzdem ein okayer Start, oder? Der ganzen Geschichte.
Ja, definitiv. Ja? Also, aber er ist traditionell ja bei der, fast schon traditionell kann man sagen, bei der Tour Down Under immer gut unterwegs. Letztes Jahr auch eine Etappe gewonnen. Und schlägt sich da immer sehr gut. Max Kanter, noch ein weiterer deutscher Sprinter von Astana, auf Platz 6 an dem Tag, auch sehr erfreulich. Ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht viel zu sagen zu der Etappe.
Ja, aber hat sich dann ja für Bora Hansgrohe schon gelohnt, der war es ein Einkauf, ne? Also Welsford ist doch jetzt neu da angekommen.
Genau, ja. Sam Bennett weg, Sam Welsford da. Ja. Ich glaube, also er kam von DSM und könnte ein gutes Match werden, wobei man ja eigentlich sagt, Bora ist jetzt nicht mehr so unbedingt der Fokus auf die Sprints da, wo sie jetzt mit Primoz Roglic dann den super Rundfahrer noch zusätzlich geholt haben. Aber da in der Tour Down Under, wenn man sich die Startliste anguckt, steckt da schon eine Strategie dahinter. Mhm. Also wir haben halt gezielt, sage ich mal, eine ziemlich starke Mannschaft für den Sprint aufgestellt, ne? Mit Ryan Mullen, mit einem Danny van Poppel und am Ende dann Sam Welsford.
Aber ich glaube, das ist halt grundsätzlich so, ne, dass sie sich aufstellen, dass sie für verschiedene Szenarien sich auch verschiedene, ich will nicht sagen Teams da zusammenstellen können, ne, aber für verschiedene Szenarien in der Lage sind, wie soll ich das sagen, nicht zu reagieren, sondern sich sozusagen zu präparieren und dementsprechend da dann mit den richtigen Leuten am Start sein zu können. Ne? Und ja, ist doch gut. Also ich musste gerade so ein bisschen innerlich lachen, weil ich dachte mir, okay, Sam Bennett weg, Sam Welsford rein. Du hattest doch mal, also du Thomas, hast doch mal diese super Idee, hinten die Namen auf die Fahrer, auf die Trikots zu schreiben. Da hätten wir Sam einfach gleich behalten lassen können. Das wäre in der Hinsicht ein sehr, 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 sehr effektiver Tausch gewesen. Ja, aber Glückwunsch dazu. Für Sam Welsford für diesen Sieg. Doch gestern Nacht, man muss ja mal gucken, ne? Also wir sind jetzt quasi ein halber Tag seit der Neuse. Isaac Del Toro hatte ich vorher also das ist so ein Name, den natürlich jeder von uns schon 100 Mal gehört hat, der sich mal auch den ein oder anderen Film angeguckt hat und immer nur Benicio Del Toro und sein Bruder, ich weiß gar nicht den Namen, im Ohr hat. Deswegen dachte ich so, hast du den schon mal gehört oder hast du den noch nicht gehört? Hast du den schon mal gehört oder hast du ihn nicht gehört? Und dann habe ich kurz mal so bei ihm ist halt nicht Maya Müller-Schmitz, sondern wenn man den Namen hört. Und dann fiel es mir aber dann auch wieder ein, dass er, der Mexikaner, Tour de l'Avenir letztes Jahr gewonnen hatte. Und da klingelt es bei mir dann schon ein bisschen, dass du ihn damals auch, wenn ich mich recht entsinne, als großes Talent schon angekündigt hast.
Genau, erst 20 Jahre alt, L'Avenir-Sieger, also Tour de l'Avenir ist im Prinzip so die Tour de France für Nachwuchsfahrer, wenn man es mal ganz plakativ runterbricht.
Also wenn man die gewinnt, ne, dann ist man in, ja, sag ich doch mal, ganz illustrer Gesellschaft. Also das haben schon andere gewonnen.
Absolut, ja. Wenn man sich da die Siegerliste anguckt, das ist sehr illustre. Hat da
darf ich kurz ein paar? Also wenn man so 2018 Pogacar, das ist ja davor Bernal, David Gaudu, Marc Soler, Miguel Angel Lopez, Rubén Fernández, also da sind schon ein paar Sieger. Die haben dann später bewiesen, dass sie da nicht so ganz zu Unrecht drin sind.
Ja. Und auch hat er letztes Jahr unter anderem die Bergankunft am Col de la Luz gewonnen.
Ja.
Daran sieht man schon. Ziemlich kompletter Fahrer und UAE Team Emirates, die traditionell ja jetzt schon in den letzten Jahren ein gutes Auge dafür haben für junge Fahrer. Gut, da musste man jetzt nicht unbedingt einen Talentscout hinschicken, um zu erkennen, dass der
da musst du dass Kleingeld der, bringen.
Genau. Einfach die richtigen Anreize setzen, dass der Fahrer unterschreibt, haben sie geschafft. Ist jetzt Neoprofi bei UAE Team Emirates und die Frage war so ein bisschen vor der Saison, was kann denn der Junge, ist er wirklich so gut, wie es im letzten Jahr aussah? Und hat er gleich mal bewiesen, nicht nur jetzt mit seinem Etappensieg auf der zweiten Etappe, sondern es gab am Sonntagmorgen, war es meine ich, schon das Down Under Classic, also was früher die Schwalbe Classic war, so ein Auftaktkriterium in Adelaide ist das, meine ich. Und da ist der Dritter geworden. Gut, es war letzten Endes eine Ausreißergruppe, die durchkam. Aber auch da hat man schon gesehen, der ist hochmotiviert für sein erstes Rennen.
Ja.
Und jetzt die Etappe, die er gewonnen hat, finde ich, hat er enorm große Rennintelligenz bewiesen, weil er da auf dem letzten Kilometer so einen Moment, in dem sich die Sprinterteams uneins waren, genutzt hat, clever vorbeigeschlichen im Prinzip an den Sprinterzügen, kleines Loch gehabt und das bis ins Ziel verteidigt, war extrem stark gemacht.
Und was man auch noch sagen muss, also ja, ich habe den Sprint auch so gesehen, ne, und also diese Rennintelligenz, ich würde schon fast, Intelligenz setzt ja ein bisschen so Denken voraus. Ich würde schon fast Instinkt sagen. Ja, ne? Also das haben ja so ein Cavendish hatte das ja auch immer. Das kannst du ja nicht trainieren. Entweder das hast du oder das hast du nicht. Oder das kannst du vielleicht ein bisschen verfeinern, ein bisschen dazulernen. Aber in so jungen Jahren das schon so an den Tag zu legen, da gehört schon was zu. Und was ich, wenn ich das richtig interpretiere, korrigiere mich aber da, wenn ich falsch liege, er hat 11 Bonussekunden erwischt. Das heißt, er muss ja vorher auch schon mal irgendwo bei einem Zwischensprint mit reingehalten haben, um sich diese Sekunden, also zumindestens hat er sich da auch schon mal noch mal eine Sekunde und das ist jetzt nicht viel vielleicht, aber gerade bei einer Rundfahrt, die so so knapp immer ist, ne, und wo dann vielleicht auch mal ein Sekündchen entscheiden kann, finde ich das ganz also auch da wieder so ein Hinweis, der ist heiß, also und richtig.
Ja, also das ist schon nicht zu verachten, na Vorteil, den er jetzt hat, also wenn du jetzt 11 Sekunden, wenn du mal guckst, wer könnte jetzt dann noch die Tour d'Auvergne gewinnen? Gut, jetzt Steven Williams, Binyam Girmay würde ich jetzt nicht mal unbedingt zu den Top-Favoriten zählen, aber vielleicht so ein Fahrer wie Narváez, der 10 Sekunden hat und der Rest dann im Prinzip alle mit 11 Sekunden, ist schon mal ein kleines Polster.
Ja, und alleine diese eine Sekunde beim Zwischensprint, sich die zu holen, beweist mir, dass der es auch wirklich will, dass der da er muss sich halt auch ein bisschen beweisen, ist es ja auch diese Neon-Profi-Geschichte, ne? Also da musst du auch schon ein bisschen die Karten auf den Tisch legen. Aber finde ich schön, gefällt mir.
Und mal vielleicht noch ein Land, was, also wenn man es jetzt mal ganz weiter spinnt, in die Zukunft ein Land, was einen Radsportboom erleben könnte, Mexiko, weil so viele Weltklasse-Fahrer aus Mexiko gab es jetzt dann auch noch nicht in der Geschichte des Radsports. Eher ungewöhnlich, dass ein Fahrer von da auf so einem Niveau fährt, aber
was ist das? Mal ein Abgleich, weil ich habe direkt eine Assoziation. Was ist das Erste, wenn du an Mexiko und Radsport denkst?
Was ist das Erste, was ich da denke? Fällt mir gerade nichts so spontan ein.
Gab es da nicht, ich kann auch völlig falsch liegen, aber das Erste, was ich jetzt verbinde oder sofort assoziiere, ist diese Bahn. Also es gab doch mal, eine Zeit lang war das doch, glaube ich, die schnellste Bahn, die es gab aufgrund der geringen Höhe, oder?
Stimmt, ja, in Aguascalientes gibt es ja die die Bahn, wo Stundenweltrekord öfter schon mal.
Du siehst aber, das, deswegen machen wir den Podcast zusammen, weißt du? Ich habe diese Assoziation und du weißt den Namen direkt. ja, aber das ist auch so meine, das ist meine erste Assoziation. Das heißt, so viele Fahrer sind uns dann noch nicht umgekommen aus untergekommen aus Mexiko. Ja, und warum nicht? Also würde mich freuen, wenn er da sowas wie, wenn er da sowas lostritt, wie ein gewisser Jan Ulrich hier bei uns vielleicht mal losgetreten hat. Warum nicht? Und alles, was ich bis jetzt, ich habe nicht viel gesehen, das möchte ich auch direkt sagen, aber alles, was ich irgendwie so gesehen oder mitbekommen habe, das wirkte durchaus sehr sympathisch. Insofern, boah. Und wie Avenir gewonnen, da musst du schon was drauf haben. Gucken wir mal, begleiten wir das mal wohlwollend.
Also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn er die Rundfahrt gewinnt.
Ja. Ja, vor allen Dingen, dann hat er ja den, ich will nicht sagen, den Vertrag in der Tasche, aber ne, das ist dann schon wirklich ein. Also den lässt man dann nicht mehr gehen.
Ne, den hat er im Prinzip schon in der Tasche. Also wenn die den 3 Jahre, also hättest du bis 2026 einen Vertrag als Neoprofi bekommen.
Ah, okay, okay. Ja.
Was schon mal ein Wort ist, dass die dem vertrauen.
Ja. Gut, dann betrachten wir das jetzt auch als eingetütet und sind wir gespannt. Also es sind jetzt noch, das war jetzt Etappe Nummer 2, das heißt, wenn ich ein bisschen in Mathe aufgepasst habe, waren das jetzt noch 3, 4, 5, 6. Also das heißt, am Sonntagmorgen sollte man dann den Sieger kennen, oder?
Ja, genau. Muss man aber allerdings dann immer sehr früh aufstehen, weil die in der Regel ja so zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr, 6 Uhr sind die im Ziel schon.
Ja, ich musste in einem früheren Job mal immer relativ früh aufstehen. Da war es immer so, dass ich morgens kurz nach dem Aufstehen so einen Kaffee zum Wachwerden und so, dass da, dabei oft die Zieldurchfahrt gucken konnte. Das war zumindest ein schöner Aspekt der ganzen Geschichte. Gut, also damit haben wir renntechnisch alles geklärt, was wir klären konnten. Ne? Also ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand, was den UCI-Kalender ansagt. Könnten wir jetzt nach 21 Minuten dicht machen, wenn da nicht noch so ein paar andere Themen wären, die wir uns noch
aufnehmen. Können wir noch einen Ausblick machen, welche Rennen kommen?
Ja, ach so, ja, stimmt. Das könnten wir in der Tat. Also natürlich sind jetzt noch, ne, wie wir gesagt haben, diese Woche die Tour. Dann, wenn ich es richtig sehe, UAE-Tour.
Mallorca-Challenge.
Ach ja, stimmt, die Mallorca-Geschichte. Jedes Jahr erklären wir kurz, es ist kein Etappenrennen, sondern einzelne Rennen. Naja, auch Rennen, ja doch, ist das Rennen? Ja, es sind
ja
Rennen.
Trofeos.
Einzelne Rennen, die täglich stattfinden, also ich glaube 4, 5?
Ich glaube 5 sind es. In diesem Jahr gibt es auch erstmals, meine ich, 3 Trofeos oder 2 oder 3 für Frauen.
Aber nicht jetzt, ne, es gibt keine Gesamtwertung und jedes wird für sich gewertet und es hat auch, sagen wir mal so, es wird jetzt nicht ausgefahren wie die letzte Etappe der Tour de France. Es hat durchaus Trainingscharakter, viele auf Mallorca dann unterwegs. Wenn man da ist, die Fahrer sind sehr zugänglich, habe ich mal gehört. Ich war selber noch nicht da zu der Zeit, aber nette Veranstaltung auf Mallorca. Wann ist das genau? Kannst du das Datum nochmal nennen? Ich finde das hier im Kalender nicht.
20. beziehungsweise, 22. ist, 20. gehen die Frauentrofeos los und am 24. ist mit der Trofeo Calvia, meine ich, die erste von den Männern. Mhm. Und dann bis zum 28.
Ja, okay. Also sagen wir mal einfach, vereinfacht gesagt, Ende des Monats. Da liegt ihr auf jeden Fall richtig. Ich habe jetzt nur den UCI World Kalender auf. Da hätten wir dann als nächstes die UAE-Tour. Aber dann hätten wir eine Lücke von circa 3 Wochen schon fast. Das kann ja nicht sein.
Was die World Tour angeht, schon.
Ja.
Was drin sind noch so.
Aber du kennst ja noch, du kennst alles
andere. Kleinere Rennen. Grand Prix Marseillaise, französische Saisoneröffnung. Stern von Bessèges, Valencia-Rundfahrt vom 31.01. bis zum 4.02. Was haben wir hier noch? Das Cadel Evans Great Ocean Road Race. Hatten wir noch gesagt, ist am 28. Also im Prinzip Sonntag in einer Woche. Auch sehr früh wieder, weil in Australien. Da haben wir noch die Kolumbien-Rundfahrt vom 6.02. bis zum 11.02. sehr erfreulich, wieder im Rennkalender. Genau, dann sind wir auch im Prinzip schon bei der UAE-Tour.
Und danach fängt es dann mit Omelette Newsblatt dann auch schon an, dass die belgischen Klassiker anfangen. 2., 3. dann das verkappte sechste Monument Strade Bianche. Ja, und dann zwei Wochen später bei Mailand Sanremo. Und dann geht's richtig zur Sache.
Kommt Schlag auf Schlag.
Schlag auf Schlag, genau. Die Schlagzahl erhöht. Ja, das haben wir den Ausblick, was euch so zu erwarten ist. Und dann, ja, dann würde ich noch so ein bisschen hier die Punkte abarbeiten, die ich hier habe. Ich ziehe einen Punkt mal vor, weil es ist ja auch so, dass am kommenden Wochenende ein Rennen ist. Wusstest du das? Also unabhängig davon, von dem, was in Australien ist. Klingelt es irgendwo ein bisschen?
Ein Cyclocross-Rennen.
Ah.
Da ist übrigens auch am 4. oder am 5. Februar ist die WM. In Tábor in Tschechien.
Ja. Das auch ein zu beachtendes Rennen, nicht nur in diesem Jahr, sondern eigentlich schon jedes Jahr, aber ich gucke gerade, vergesse mal, wie der Name genau ist. Das Rennen, hier ist der Kalender. Und zwar
Benidorm.
Ja, genau, das klingt so, als wäre das total belgisch irgendwie, ist aber in Spanien. Das ist das Verrückte daran. Weil da sind ja derzeit alle irgendwie im Trainingslager und unterwegs in der Gegend auch viele. Und da ist das, wie spricht man es genau aus?
Benidorm.
Benidorm. Ich finde es gerade nicht in dem Kalender, den ich habe. Aber ist ja auch egal. Das ist am 20., also am kommenden Samstag. Kann man sich dann anschauen. Ja, und ich komme drauf, weil ich war das erste Mal in meinem Leben bei einem Cyclocross-Rennen. Bin eingeladen worden von meinem ehemaligen Arbeitgeber und da bin da mitgefahren. Klassenfahrt war so der Oberbegriff. Und ich muss sagen, also als Radsportfan muss man das mal gesehen haben. Also du warst ja warst du nicht bei dem deutschen, nee, letztes Jahr in München warst du bei den deutschen Meisterschaften, oder?
War die deutsche Meisterschaft, ja, im Olympiapark.
Ich behaupte, da war nicht annähernd so viel los.
Boah, da war auch schon gutes Publikum, ja. Gute Stimmung, aber vielleicht nicht so dicht gedrängt wie bei der Veranstaltung, wo du jetzt warst.
Genau, ich war beim UCI Cyclocross World Cup in Zonhofen am 7. Januar und mein lieber Herr Gesangsverein, war das eine Feier. Also das war wirklich, wirklich beeindruckend. Mir sind Crossrennen, ich habe das nicht schon Wochen vorher geplant, das war relativ kurzfristig bei mir, dass ich mitgefahren bin. Aber ich habe in diesem Jahr den Cyclocross-Kalender so viel verfolgt wie noch nie zuvor. Ich weiß auch nicht, hat sich so ergeben irgendwie. Und hatte diverse Rennen mir angeschaut schon. Das heißt, ich war so ein bisschen im Bilde. Ich muss gestehen, die Namen und die Platzierungen der Fahrer über die drei Protagonisten, die wir wohl am meisten im Auge haben, kann ich mir auch schlecht merken und war auch, ist zweitrangig, ich glaube, bei den Rennen, wo mindestens zwei Mathieu van der Poel, Wout van Aert oder Tom Pidcock mit dabei sind, also wo zwei von denen mit dabei sind, da geht es wahrscheinlich eh nur noch darum, als Dritter aufs Podium zu fahren, vielleicht nochmal als Zweiter. Pidcock hatte ja das häufigeren Pech gehabt. Aber ja, ich hatte mir schon einige Rennen angeguckt und bin dann da irgendwie so ein bisschen dazugestoßen und ja, tolle Party. Also es ist wirklich, kann ich nur empfehlen. Zonhofen als solches auch. Man muss sich das so vorstellen. Ich erzähle jetzt mal, wer schon bei 25 Crossrennen war, der kann jetzt einfach mal 10 Minuten nach vorne skippen. Bei so einer Veranstaltung, es war an einem Samstag? War es am Samstag oder Sonntag? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube am Sonntag.
Wahrscheinlich, ja.
Du fährst dahin und es sind extrem viele Belgier, die schon morgens verkleidet sind und auch Bier trinken. Aber es ist einfach von der Stimmung her sehr, sehr friedlich, freundlich, feiernd. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir haben hinterher drüber nachgedacht, ob es auch an der Kälte liegt. Also das keine Aggressionen untereinander oder sonst was. Ne? Wenn du irgendwo 20.000 Menschen, nee, es waren 12.000, glaube ich, 12.000 Menschen, die Bier trinken auf dem Platz hast, egal, ob es jetzt das Oktoberfest, ein Schützenfest hier im Rheinland oder der Karneval ist, da gibt es ja immer irgendwo Ärger. Und ich habe da nicht einmal irgendwo Ärger gesehen.
Ja, wobei, es gab ja vorher ein, zwei Veranstaltungen, ja. Wo da sich so einige Fans daneben benommen haben, sage ich mal.
Ja.
Und Fahrer auch mitunter beleidigt haben sollen.
Beleidigt, es soll ein Urinbecher geflogen sein. Man hat dann auch aus der Vergangenheit manche Ereignisse wieder hochgeholt, wo sowas auch schon mal gab, wo die Fahrer dann auch vielleicht etwas unfreundlicher reagiert haben als Mathieu van der Poel, der in die Richtung gespuckt hat, was auch nicht geht, aber Ja, ich glaube, da kann man tagelang drüber diskutieren, welche Reaktion und wie und was. Und ich habe auch im ersten Moment vielleicht ein bisschen anders reagiert oder mir eine andere Reaktion gewünscht, als ich dann später nochmal so drüber nachdenken gedacht habe. Ist jetzt auch, lassen wir es mal vor, aber wenn 12.000, also untereinander auch, ne? Also ich habe sowas nicht gesehen, nicht mitbekommen und war da auch sehr glücklich drüber. Ich fand es eine tolle Stimmung.
Darf ich eine Frage stellen?
Immer, jederzeit.
Wie war das denn mit dem Einlass geregelt? Also das war ja eine kostenpflichtige Veranstaltung, richtig?
Genau, ja. Ja. Im Großen, also so was ich mitbekommen habe, ist drumherum einfach ein großer Zaun. Und wir sind durch wirklich hast einen QR-Code gehabt, gezeigt, gescannt, fertig, rein. Also was wirklich interessant war, gut, dass du das jetzt fragst an der Stelle, weil das hatte ich schon wieder komplett vergessen. Also Kinder unter 12 freien Eintritt. Ich hätte auch, die Temperatur wäre meine Sorge, aber bei wärmeren Temperaturen hätte ich auch kein Problem damit, ein Kind damit hinzunehmen, also meine Tochter. Finde ich auch immer, das ist für mich immer so ein Indiz, was das für eine Art von Veranstaltung ist. Also wenn du Kinder mitnehmen kannst, ohne Probleme, ohne ein schlechtes Gefühl damit zu haben, finde ich das schon mal super. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Ich glaube, die reguläre Karte hat irgendwie 20 Euro gekostet oder so, jetzt auch nicht übertrieben teuer. Und du darfst einen Rucksack mitnehmen, da könnte auch Essen und Trinken und so alles drin sein. Also man ist jetzt, ich finde das immer, bei manchen Veranstaltungen wird man ja sozusagen gezwungen, sich da zu verköstigen. Ja, das ist auch alles Teil der Kalkulation und die Menschen müssen auch leben davon und wollen leben davon, aber was weiß ich jetzt, so zwei Flaschen Wasser, wenn es richtig heiß ist für ein Kind oder so.
Ich hätte ja eher gedacht aus Sicherheitsaspekt, weil hier zum Beispiel beim Oktoberfest darfst du ja auch keine größeren Taschen mit reinnehmen.
Ja, aus Sicherheitsgründen. Aber das war kein Problem. Es wird auch nur, in Anführungszeichen, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, halbes Bier, also so Leichtbier oder so ausgeschenkt. Weiß nicht, ob das auch vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, dass da nicht schon mittags um eins alle Knüppel voll rum.
Also kein belgisches Starkbier.
Nein, das gibt's da nicht. Ja, aber Eintritt so ganz normal, kennst du das? Ich muss mal ganz kurz husten. Auch ein interessanter Aspekt, der mir vorher nicht klar war. Du kannst dadurch so eine Art, also das muss wohl auch nicht bei allen Rennen so sein, haben mir Kollegen, die mit dabei waren, die deutlich besser informiert sind als ich, mir erzählt, das ist nicht bei allen Rennen so, aber dort gab es wirklich so eine Art Fahrerlager. Also das heißt, du gehst so, das ist auch so ein bisschen abgetrennt, wie so, es ist ein bisschen wie ein Campingplatz, wo du so rumläufst und da stehen überall so Camper und dann kannst du auch da so mal dran vorbeilaufen, ne, und gucken und dann werden die Räder aufgebaut. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass du da mitkriegst, wie Mathieu van der Poel da auf seinem auf sich auf der Rolle warm fährt, ne? Also das siehst du dann nicht, aber schon bei den kleineren Teams oder die Trucks stehen da, dann, ne, draußen siehst du, wie die Fahrräder fertig gemacht werden. Ne, der ein oder andere Fahrer kommt auch mit seinem eigenen Wagen und parkt den dahinter, was du dann am Kennzeichen siehst. Ich habe dir da auch gerade was geschickt. Das ist einfach eine sehr nette Atmosphäre. Du läufst ein bisschen rum, hast dann vielleicht ein Bier in der Hand, guckst da mal hier, mal da, dann suchst du dir irgendwann einen Platz an der Strecke. Es findet dann das erste Jugendrennen statt. Ich glaube, das war U21. Juniorenrennen. Das wurde dann, ich glaube, um 11 gestartet. Die fahren 40 Minuten und so kannst du dann währenddessen schon mal gucken, wo möchtest du hin. In Zonhofen, ja. Gibt es einen Platz, ich kann das schwer beschreiben, das muss man sich wahrscheinlich, gibt Zonhofen Cross einfach mal ein bei YouTube oder so etwas, dann sieht man das direkt. Das ist so ein Platz, das ist wie so ein Trichter, der nach unten geht. Und da fahren die Fahrer auf der einen Seite runter rein und auf der anderen Seite wieder hoch. Fahren dann eine Schlaufe, kommen dann wieder auf eine anderen Stelle, fahren dann wieder runter, fahren dann wieder hoch, machen dann da so S-förmig einen Kurs wieder durch diesen Trichter und fahren dann oben weg. Und dadurch sieht man sie quasi einmal runter, einmal hoch, einmal runter, einmal, also man sieht die Fahrer mehrfach bei jeder Runde. Man sieht sie auch oben an diesem Trichter quasi am Trichterrand langfahren. Das heißt, du stehst so zwei Meter neben Mathieu van der Poel, wie der da rumheizt, einfach daneben und denkst so, wow. Und du siehst auch nochmal, also erst mal das U21-Rennen, dann fahren die Fahrer sich auch schon mal warm. Also dann siehst du schon, dann fährt Mathieu van der Poel da die Strecke schon mal ab, fährt diese Abfahrt, die wirklich sehr, sehr steil war. Und alle schon so, Riesenjubel und alles. Und dann kam das Frauenrennen. Auch durch, also ne, wir hatten das Glück, dass da, wo dieser Trichter war, so eine große Leinwand ist. Das heißt, du konntest auch währenddessen ab und zu Bilder von der Strecke schon sehen. Du hattest so einen ungefähren Eindruck der Abstände. Du hast gesehen, du kanntest die Fahrerinnen, dann wusstest du teilweise schon. Und leider Gottes ist es beim Frauenrennen passiert, dass die erste, eine Französin war es, glaube ich, auch mit Favoritin, auf der Strecke sehr schlimm gestürzt ist. Also ich glaube, Nase gebrochen irgendwie. Also es sah echt unschön aus. Und das Krasse ist, was du im Fernsehen nicht mitkriegst, dann wurden die Bilder so auf dem Fernseher gezeigt, also auf dieser riesengroßen Leinwand. Und dann so, oh, also du bekommst mit, wie so ein, im Fußballstadion kennt man das ja auch, ne, wenn alle gleichzeitig auf etwas reagieren, das hat ja so eine Dynamik. Und das war da auch der Fall. Ja, Frauenrennen dann auch, ne, sehr interessant, dann war natürlich traurig für die Favoritin, aber danach schön anzusehen. Und auf meine Frage hin, was machen denn jetzt die Herren, die Profis, ne, wurde mir gesagt, ja, die sitzen jetzt in ihren, also die haben sich warm gefahren, haben dann nochmal, ein Crossrennen dauert ja grundsätzlich eine Stunde, Pi mal Daumen. Und die Stunde sitzen sie dann wohl in ihren Trailern, also in ihren Caravans und so, auf der Rolle und fahren sich im Warmen nochmal weiter warm. Und ja, dann geht's zum Start und dann eine Stunde voll Power. Also und das ist, was man im Fernsehen, also man kann so ein Rennen im Fernsehen gut gucken, finde ich, weil man auch so ein Gefühl für die Runde bekommt. Aber was man vor Ort halt noch besser sieht, also zum einen war es interessant, den Unterschied zwischen den U21, den Damen und dann nochmal den Herren, wie die einfach so eine Abfahrt runterfahren. Also, wenn du das einfach nochmal so siehst, das sind ja nicht viele, das sind vielleicht so 40 Meter, 30 Meter, die da sehr steil im Sandberg abfahren. Aber wo du auch den ein oder anderen Sturz jetzt nicht von den ersten 10 mitkriegst, aber von den hinteren, ne, die sich alle nicht schlimm wehgetan haben, bis auf die eine Dame, ich hoffe, ihr geht's besser. Aber das ist schon krass. Also das ist wirklich, wirklich, wenn man so nach. Und vor allen Dingen, was man im Fernsehen, finde ich, auch deutlich weniger mitkriegt. Es gab so Situationen, die wir auch einsehen konnten, wo, sag ich mal, ich glaube, 8 Runden sind die gefahren, dann waren es vielleicht so 40, also sagen wir mal, da wurde insgesamt 250 Mal wurde hochgefahren, ne? Also jeder Fahrer 8 Mal. Und davon vielleicht so 20 Mal hat es ein Fahrer geschafft, da komplett hochzufahren. Also einfach rüber zu drücken und den Anstieg so hochzufahren, ohne abzusteigen im Sand und zu schieben. Und jedes Mal, wenn das ein Fahrer geschafft hat, war ein Riesenapplaus. Also weißt du, Standing Ovations sozusagen für den Fahrer, ob das jetzt der erste war oder ob das der letzte gewesen wäre, das war egal, der wurde gefeiert, weil er das geschafft hat. Und ja, das, da, also die Stimmung fantastisch und vor allen Dingen dann auch, also auch bei den Damen, die wurden genauso gefeiert, da ist eine Fahrerin, die ist nach einer Abfahrt, hat die Kette verloren und hat dann unten bestimmt, also wenn man daneben steht, denkt man ja, das ist ewig, ne? Wahrscheinlich waren es 30 Sekunden, hat dann diese Kette wieder versucht drauf zu kriegen und alle schon so, und als sie wieder losgefahren ist, Riesenjubel. Da ging es um Platz 55 vielleicht oder Platz 30 oder 20, keine Ahnung, ne? Aber die wurde einfach abgefeiert und wann wird diese Frau oder diese Fahrerin nochmal so ein Abfeiern erleben? Das ist einfach sehr schön. Und auch genauso die, immer die Letzten oder die Vorletzten oder so hinten im Feld. Immer wenn die sich getraut haben, irgendwann wieder mit Vollgas da runterzufahren, was wir zwei wahrscheinlich uns nie getraut hätten, und unten dann so mit Ach und Krach angekommen sind, wurden sie wieder total gefeiert. Und im letzten Jahr muss es wohl auch einer gewesen sein, ein Fahrer aus irgendwie Argentinien oder so, der wahrscheinlich auf eigene Kosten irgendwie da gestartet ist oder so und dann auch immer total abgefeiert wurde, unten angehalten hat, Selfies gemacht hat mit Fans und alles, also der auch eine gute Zeit hatte. Muss man natürlich auch dann sehen, das Problem, ich glaube, Mathieu van der Poel ist da, weißt du noch mit, aus welcher Nation der Fahrer war, der ihn mal behindert, der
überrundet
hat?
Wurde.
Ja, genau.
Ja, Costa Rica kann das sein? Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Ja,
ne, das ist natürlich ein Problem, aber ist jetzt bei der Fahrt, also bei dem Rennen zumindest mir nirgendwo aufgefallen. Ja, und also es ist halt eine Riesenshow, eine Riesenparty. Und ja, zum Ablauf ist es so, wie fast alle Rennen stattgefunden haben. Ne? Also Mathieu van der Poel fährt so die ersten 3-4 Runden sich warm, noch mal ein bisschen, macht die Schuhe zu, tritt an und ist weg. Punkt. Das war das Rennen. Also, es ist, also Spannung ist jetzt was anderes, muss man auch ehrlich gestehen. Aber das liegt einfach an der Überlegenheit dieses einen Fahrers, der da alles im Grund und Boden fährt. Aber
10 aus 10. Also ja. Jedes Crossrennen gewonnen, wo er
gestartet ist, ja.
Gestartet ist in dieser Cross-Saison.
ja, einfach überirdisch. Also auch, man sieht, man sagt das auch, man hört das ja auch im Fernsehen dann, wenn darüber gesprochen wird, ne, die sogenannte Souplesse, mit der er fährt, also wie er, ja, wie soll man sagen, ne, in wie er dominiert, dass man das auch schon, und das sieht, das, ich dachte immer, mein Gott, das klingt aber schon ein bisschen albern, aber es ist wirklich wahr, also er ist dermaßen ein Stil, fährt er da durch und das ist schon sehr beeindruckend. Man hat auch so das Gefühl gehabt, oder man, es sah es immer so aus, ja, selbst wenn er die ersten 2, 3 Runden mit den anderen mitgefahren ist, das hatte alles so eine Leichtigkeit, wie wenn, keine Ahnung, wie wenn Maradona in der Kreisliga mit Fußball gespielt hätte.
Ja, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, Costa Ricaner, tatsächlich war dieser Felipe Nistro, der diesen Zwischenfall mit Van der Poel hat und dann gesagt hat, ich finde es unglaublich, dass Mathieu Van der Poel mir verzeiht.
Ja, ja.
Vor allem, du weißt, was für ein netter Mensch der Weltmeister ist.
Ja, also das ist schon alles sehr, sehr lustig da. Und ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, fahrt einmal in eurem Leben zu so einem großen Rennen. Das Lustige ist, ich habe hinterher 3, 4 via Instagram 3, 4 Menschen, denen ich da folge, die ich aber auch persönlich kenne, teilweise schon kenne, da gab's das Internet noch nicht, mitbekommen, dass sie so, ich sag mal, in einem Umkreis von 25 Metern vor mir standen, ich aber nie, stundenlang, aber wir es nicht gesehen haben, also durch, es wäre auch ein Riesenzufall gewesen. Ich hätte wahrscheinlich 5-mal hingeguckt, um zu glauben, ist das wirklich. Aber so voll war es da auch und so stimmungsmäßig und tolle Veranstaltung, wenn ihr die Möglichkeit habt. Oder nehmt das zumindest einmal auf euch den Weg, wenn es, selbst wenn es irgendwie 150, 200, 250 Kilometer sind zu fahren, einmal in seinem Leben muss man das gemacht haben, glaube ich. Das, so ein Rennen in Belgien oder Holland zu sehen, das ist schon toll.
Aber da gibt's ja auch jedermann Wettbewerb, oder?
Ja, ach, weiß ich gar nicht, ob ich das machen. Also ich bin ja auch schon mal so ein Cross-Ding hier vor den Toren von Köln mitgefahren. Ich weiß nicht, ob ich die Strecke fahren wollen würde, ehrlich gesagt. Ich würde mir wahrscheinlich alles brechen, was nicht schnell wieder heilt. Also das ist schon, ich würde das nicht unterschätzen in der Schwierigkeit dessen, was die da machen.
Ja klar, aber du kannst ja absteigen.
Ja, das Problem ist, glaube ich, einfach ab und an mal, dass man auch im Eifer des Gefechts sich überschätzt oder so. Also mir reicht das dazu zu gucken, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Also auf so einer Runde, die jetzt irgendwie, die Profis fahren ja dann so zwischen 6 und 7 Minuten grob. Wenn du da 20 Minuten brauchst, da hast du ja noch nicht übertrieben viel Spaß dran. Ne? Sagen wir mal ehrlich.
Ja, stimmt.
Also jede Tour-Etappe würde ich gerne, oder nicht jede Tour-Etappe, aber die meisten Tour-Etappen, da hätte ich schon Bock drauf, die mal nachzufahren oder viele von den legendären Etappen, weil dann heißt es ja, okay, dann brauchst du jetzt zwar 10 Stunden, aber du kommst niemals in Gefahr oder sonst irgendwas. Aber wenn es dann wirklich bedeutet, dass du die Strecke einfach die Hälfte gejoggt bist mit dem Fahrrad dabei, das ist ja auch einmal irgendwo. Ja, aber jeder sollte das mal gemacht haben. Hast du noch Fragen? Also habe ich irgendwie was vergessen oder?
Nee, waren wahrscheinlich überwiegend Belgier da, oder?
Ja, ja. Warte mal, ist Zenhofen, ich muss jetzt gestehen, ich hatte ja das Glück, dass ich nur in den Bus steigen musste und dann kam, ist das Belgien oder Niederlande? Muss ich mir nochmal nachgucken, bevor
Zenhofen?
Ich komplett, ja.
Das ist in Belgien.
Komplett blamiere. Okay, aber das Ding ist einfach, ja, Gemeinde in Belgien. Das Ding ist einfach, wenn du mit einer Gruppe von 25 Leuten unterwegs bist, dann hast du ja auch meistens relativ wenig Kontakt zu anderen. Ich hätte jetzt nicht mitbekommen, dass dann auch überragend viele Deutsche dabei sind. So 1, 2. Wir hatten da von der deutschen Meisterin Judith, ich weiß den Nachnamen nicht mehr, standen neben uns Leute. Offensichtlich waren auch noch andere Deutsche da, die ich kannte, aber die ich nicht gesehen habe. Und es ist ja auch, das ist ja gar nicht weit weg von der deutschen Grenze. Ich glaube, ich würde mal schätzen, keine Ahnung. Also wir sind von da, wo wir in Aachen losgefahren sind, nochmal eine Stunde, dreiviertel Stunde gefahren irgendwie mit dem Bus. Also von Köln aus sind das 150 Kilometer bis Zonhofen. Da werden mit Sicherheit viele Deutsche noch gewesen sein, aber hat man nicht so mitgekriegt, weil es sich auch ein bisschen verkleidet. Die Leute mussten Hang runterlaufen, immer wenn einer es gerade so geschafft hat und nicht auf die Nase gefallen ist, Riesenparty. Das ist schon nett und dann hinterher, da gab es auch, das Zelt war halt wie ein Wiesenzelt, sondern noch mehr harte Party, weil keine Tische und so, also die feiern da schon richtig. Auf dem Weg dahin mehrere Kneipen, die dann schon morgens um 11 Uhr voll waren wie sonst was und da Musik laut lief und so, also die machen da schon Fest draus, aber alles, was ich erlebt habe, das heißt nicht, dass es nicht auch irgendwo anders ist, wie soll man sagen, alles sehr friedlich, sehr freundlich. Was du schon angesprochen hast, ja, gibt's auch anders, ist auch anders irgendwo, aber da habe ich es zumindest alles nur so erlebt und das fand ich sehr schön, angenehm.
Ja, sehr gut.
Ja, das kurz übrigens vom Squash, wie du schon sagst, wann ist die UCI-WM? Muss ich jetzt mal gucken, weil da bin ich jetzt schon, muss ich gestehen, ein bisschen heiß drauf. Also, ne, kurz Zusammenfassung, Mathieu van der Poel, 10 Starts, 10 Siege, hast du ja eben gesagt, relativ einheitlich Wort von Art, dieses Jahr eine andere Saisonvorbereitung auch. Das heißt, er nimmt die Klassiker deutlich mehr in den Fokus. Vor allen Dingen weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, was er da so macht, weil also er setzt ja ganz klar den Fokus auf Paris-Roubaix. Und ob das gut geht, also ich weiß es nicht, ne? Wirst du eine Woche vorher krank, dann hast du zumindest das ganze Frühjahr schon mal in den Sand gesetzt. Ich bin gespannt. Eine
andere Rundfahrt gibt es ja auch noch. Aber jetzt, wenn man mal so vorausblickt, 4.2. ist, also 4. Februar ist
ja, hab ich auch.
Das Rennen bei der Cross-WM. Aber ja, gut, wenn Van der Poel da startet, aber Pidcock und Van Aert nicht, dann dürfte das eine relativ einseitige Angelegenheit werden.
Ja, also es gibt vorher noch, ne, wie spricht man das, Benidorm in Benidorm. In Spanien ist jetzt am 21., am 28. noch Roger Heide das Rennen und dann ist halt schon die Weltmeisterschaft. Ja, also machen wir uns nichts vor, wenn Mathieu van der Poel gesund ist und jetzt nicht irgendwas ganz... Ich möchte ja, wir sind ja immer diejenigen, die sagen, wir möchten nicht, dass ein Sturz oder ein technischer Defekt oder sonst irgendwas ein Rennen entscheidet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was passiert. Also ich glaube, man könnte dem für die erste Runde die Laufschuhe umbinden und sagen, die erste Runde darfst du nur laufen. Und der wird das Ding trotzdem gewinnen.
Ja.
Also, naja, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber damit der das nicht, ich weiß gar nicht, was passieren muss, dass er das nicht gewinnt. Also das muss schon wirklich ein böser technischer Defekt relativ früh sein. Oder relativ am Anfang einer Runde, weil, ne, was, ja, also die tauschen ja auch die Räder. Ne, also du hast ja als Profi, ich glaube, 3 Räder teilweise vor Ort. Das heißt, wenn du eine Runde dein Rad verschlammt hast, dann gibst du es ab, nimmst das nächste und das wird dann wieder sauber gemacht und dann fährst du, also kannst jede Runde quasi ein neues, mehr oder minder neues und sauberes Rad nehmen. Wechsel kostet.
Ja, wer den Luxus hat.
Das war wahrscheinlich bei den Junioren, waren da nicht immer 3 Räder und auch bei den Damen habe ich das ein oder andere Rad gesehen, wo ich mir dachte, naja, die wird jetzt nicht 3 Räder hier stehen haben, weil das, dann hättest du zumindest ein vernünftiges schon mal. Aber der Wechsel kostet ja auch Zeit, ne? Also das passiert mittlerweile zwar relativ zügig, aber ja, wenn man Mathieu van der Poel am Start ist, kein Pidcock, kein Van Aert, dann wird's schwer für die anderen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann nur noch um Platz 2 und 3 geht. Deswegen finde ich eigentlich das Rennen jetzt am kommenden, am 21. auch so interessant, weil da fahren nochmal alle 3, wenn ich das richtig bisher informiert bin, sind alle da Entries? Gibt's schon hier? Weiß ich gar nicht. Entries? Nee, gibt's noch nicht. Ich komme noch keine. Doch, das ist Entries, Orban, Paul Gilles.
Ich meine, bei Van Aert war es zumindest nicht geplant. Pidcock war zuletzt krank.
Ja, aber er ist auch schon wieder länger gesund, oder? Ich sehe es gerade, aber auch, das sind Jugend. Nico, Sanne, Ingen, Puck. Guck mal gerade, ob man das jetzt auf Anhieb sehen kann.
Doch, also zumindest in der Startliste, also bei Pro Cycling Stats stehen alle 3 drin.
Ja, das hatte ich auch so in Erinnerung, dass jetzt zumindest alle 3 angekündigt waren. Das wäre schön. Und das ist, man könnte, also meiner Meinung nach muss man dann schon fast davon sprechen, dass das so ein bisschen die geheime WM dann auch ist. Weil,
der Weltcup in Benidorm.
Ja, aber es nützt ja nichts zu sagen, ne? Also ich glaube, wenn jetzt Wout van Aert, Mathieu van der Poel bei dem Rennen wirklich hart schlagen würde, was ich mir kaum vorstellen kann, aber machen wir einfach mal das Fass auf. Und danach würde Mathieu van der Poel die Weltmeisterschaft 2 Wochen oder ja noch 2 Wochen später gewinnen, dann würde man sich halt immer fragen, okay, was wäre denn, Van Aert hat ihn auch vor 2 Wochen geschlagen, dann hätte er ihn auch da auch schlagen können. Ne? Ist natürlich auch Kokolores, weil wenn du nicht am Start bist, dann kannst du auch nicht gewinnen, aber ja, dafür sind die zwei plus Pidcock einfach so dominierend. Also bei allen Rennen, die ich gesehen habe, war das halt immer, war der Abstand so unfassbar. Also es sind ja auch teilweise Rennen, da sind irgendwie 50 Leute gestartet und sind nur 10 ins Ziel gekommen, weil die anderen, es gibt ja auch diese 80%-Regel, wenn du weniger als, ne, also dass Leute dann, die überrundet wurden, rausgenommen wurden und dann sind nur noch 10 Leute angekommen irgendwie. Weil man hat einfach, vielleicht haben die dem auch irgendwann mal gesagt, ey, fahr nicht mehr so schnell, sonst schmeißen wir uns hinten die ganzen Leute raus. Also,
ja.
Also nächsten 21. das Rennen verfolgen und dann nochmal 28. und dann ist schon Weltmeisterschaft, das kriegt ihr vielleicht hin. Leiten wir an dem Punkt auch vielleicht direkt über zum nächsten. Wo guckt man das denn jetzt? GCN hat dicht gemacht.
Ja, da gibt's nur eine Option.
Da gibt's nur eine Option und das ist allerdings, ich bin immer noch unglücklich ein bisschen damit. Erstmal ganz kleiner Service-Einschub. Wenn ihr GCN abonniert hattet, wie ich es auch hatte, und ja, wann haben die zugemacht? 17., 19., 19., 12.,
19. Dezember, ja.
Ja, dann habt ihr vielleicht noch Guthaben da. Ne? Ihr habt, sagen wir mal, ihr wusstet es nicht besser und habt am 10. Dezember ein neues Abo für ein Jahr abgeschlossen, da habt 40 Euro hingelegt, hattet 5 Tage Freude und dann war es vorbei. Dann bekommt ihr noch Geld zurück. Jetzt ist es wohl so, ich dachte die ganze Zeit, naja, okay, gib dir mal Zeit, ne? Die müssen jetzt einiges buchen und so und haben vielleicht auch gerade mal anderes, ne? Und hin und her und her und hin. Aber ich hatte bis jetzt noch nichts gehört, also ich dachte mir auch, na, vielleicht schreibe ich mal eine E-Mail oder so, ich hatte nichts gehört und habe dann mal im Internet ein bisschen geforscht, habe mal rumgefragt und hatte zumindest von 2-3 Leuten die Rückmeldung, nö, ich habe hier schon wieder da das Geld. Und ich so, aha, okay, ja, gut, komisch. Habe dann noch ein bisschen mehr geforscht und dann ist mir aufgegangen, woran es liegt. Wenn ihr damals das Abo gemacht habt, über GCN und damit die Kreditkarte hinterlegt habt oder, dann habt ihr das Geld zurückerstattet. Wenn ihr allerdings das so gemacht habt wie ich, wenn ihr so dumm wart und es via zum Beispiel Apple, also hier über den Apple TV, dann da abgeschlossen und fertig, dann müsst ihr euch nochmal an Apple wenden. Und das war jetzt auch nicht so ein Chat aufmachen, mal guten Tag, ich hätte gern Geld, ja, hier ist es, sondern ich musste einen Termin für ein Telefon, also ich konnte es, ich war vielleicht auch zu dumm, ich konnte nicht finden, wo ich das richtig öffnen kann, den Fall und hin und her und musste dann am Ende sogar ein Telefonat führen mit dem Support und da konnte man mir dann helfen, heute zumindest, und hat gesagt, ja, alles klar, gar kein Problem. Also das mal an alle, die ihr Abo abgeschlossen haben über Apple, werde ich dann jetzt auch in Zukunft irgendwie meiden. Außerdem habe ich 30% an Apple gegeben, statt an GCN, ist ja auch ziemlich dämlich. Meldet euch an Apple, dann kriegt ihr noch Geld zurück. Wenn ihr jetzt natürlich, also ne, wenn euer Abo noch eine signifikante lange Zeit gelaufen wäre. Das nur kurz als Zwischeneinschub, sozusagen unsere Service-Ecke. Ja, also es gibt nur noch eine Möglichkeit. Und wie gut findest du die denn? Hast du es ausprobiert, Discovery Plus?
Wobei man muss ja sagen, also es geht ja nur um GCN Plus. Ja. GCN an sich gibt's ja weiter, also
genau.
Den Internetauftritt.
Ja, das stimmt. Es geht um GCN Plus, wo wir halt unser Radrennen geguckt haben, was jetzt nicht mehr möglich ist leider.
Wo wir bei der Alternative oder beziehungsweise dem einzigen Weg aktuell sind, Discovery Plus. Ich sehe jetzt keine große Veränderung daran, außer dass es vielleicht bei manchen Endgeräten schwierig ist, das darauf aufzuspielen. Also zum Beispiel bei mir beim Samsung TV keine App dazu.
Okay.
Geht dann nur über Umwege, glaube ich, über, wenn du sowas wie ein, Amazon Fire Stick hast oder genau, sonst irgendwas. Aber ansonsten, du hast halt keine reine Radsport-App, sag ich mal, sondern halt ein Sportprogramm, wo Radsport eins von vielen Sachen ist. Aber auch da findet man sich genauso zurecht.
Ja, also ich habe mehrere Probleme. wo fangen wir an? Also mein erstes Problem ist ein bisschen, ich bin da mal so ein bisschen durchgesappt oder bin da durch diese Mediathek und da ist ja so viel Schrott, also so viel schlimmer, harter Schrott und ich denke mir immer, das finanziere ich ja mit. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Das gefällt mir irgendwie nicht, klingt blöd, aber das gefällt mir nicht. Ich will nicht den Hardcore-Schrott da mitfinanzieren, aber naja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ganz, also da war so Sachen, da, puh, naja, also fand ich echt schon unschön. Genau, das war, und irgendwie fühle ich mich in dieser Benutzeroberfläche noch nicht so wohl. Also das ist nicht so meins. Ich weiß, ich kann das auch nicht, ich kann das schwer beschreiben oder in Worte kleiden, aber das ist irgendwie, ich finde es unschön. Bis ich dann erstmal gesucht, also ich, aber vielleicht der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, das muss man ja auch mal einfach realistisch so sagen. Ich fühlte mich bei GCN da deutlich besser aufgehoben, aber nützt ja jetzt nichts, dem Alten hinterher zu weinen. Müssen wir jetzt durch, müssen wir hin, bringt ja nichts. Hast du das mit, es gibt ja zwei verschiedene auch, Werbung und ohne Werbung, ne?
Hm.
Hast du da mal reingeguckt? Also ich habe das ja mit Werbung. Ich fand die Werbung jetzt überschaubar schlimm.
Ja, also hat mich jetzt, ist es nicht anders als bei anderen Angeboten, ja. Im Streaming-Bereich. Also das lässt sich verkraften, sage ich mal. Als
das war jetzt als ein Spot vorher, glaube ich, ne? Oder zwei Spots vorher. Und also das fast Doppelte, glaube ich, zu bezahlen dafür, dass man da keine Werbung hat, weiß ich noch nicht, ob sich das rentiert. Muss ich mal gucken. Also muss ich mal ein bisschen mehr, wie sich das auch zur Tour zum Beispiel entwickelt.
Ja, auf der anderen Seite, also ich kenne ja auch die andere Seite des Broadcasters und
ja, genau.
Möchte auch da mal für die eine Lanze brechen. Es ist natürlich immer noch, wenn man so Produktionskosten bedenkt von so einem Radrennen, wo halt stundenlang ein Helikopter fliegt, Kameras unterwegs sind und auch Leute irgendwie, weiß ich nicht, 4-5 Stunden vorm Mikrofon sitzen und das Rennen kommentieren, muss es sich ja irgendwie refinanzieren. Und der Preis, zu dem das angeboten wird, deckt ja in dem Sinne nicht, kann ja gar nicht die Kosten decken. Es ist ja immer noch ein, ja, sagen wir mal, ein billiges Angebot, wenn man bedenkt, was für Produktionskosten dahinter stehen.
Gut, dass du das erwähnst. Du meinst also, dass eher der Schrott mich querfinanziert. Wenn ich das so betrachte, also wenn ich das so sehe, ne, dann heißt das ja etwas zugespitzt, dass ich dem Schrott die Kohle noch aus den Rippen leiere, damit die mir den Radsport finanzieren. Dann damit kann ich mich, also wenn ich das so rumdrehe und dem Ganzen den Spin gebe, dann fühle ich mich deutlich wohler damit. Also damit hast du mir sehr, 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 sehr geholfen.
Ja, so wollte ich das nicht sagen, aber da gibt's mit Sicherheit, es sind nicht die reinen, denke ich mal, nicht die reinen Abo-Verkäufe, die jetzt das Ding über Wasser halten.
Okay, ja, da wollen wir, also kannst du das einfach noch mehr erklären oder ist das zu dir zu, also?
Da gibt's verschiedene Wege, also sei es jetzt irgendwie, wie du gesagt hast, Werbung noch dazu, Sublizenzierung, das heißt, Rechte, die ich einkaufe, werden an Drittanbieter weitergegeben und in Snippets verkauft, sage ich mal, dass auch ja andere Seiten im Web oder andere Player mit den Videocontent bespeist werden, den ich selbst als Lizenzhalter eingekauft habe.
Ah, okay. Ja. Ja, aber du hast, also selbst wenn du es nicht so wolltest, du hast mir jetzt ein besseres Gefühl gegeben und da kann ich mich einfach nur bedanken. Find ich super. Wenn das so klappt, für mich. Ja, also noch bin ich nicht hundertprozentig warm, aber es ist nun mal die beste aller schlechten Lösungen, ne? Und ja, ist halt so, ne? Was willst du machen? Also müssen wir jetzt irgendwie mit umgehen, müssen wir mit leben und dann mal gucken. Ich bin noch gespannt, wie sich das entwickelt bei der Tour de France. Also wenn wir dann sagen, okay, ob da mehr Werbung kommt, weil sie dann auch mehr bringt, wäre für mich nachvollziehbar zumindestens.
Könnte sein, wobei du ja auch da die Option hast, dass du jetzt dann auf jeden Fall das auch im Fernsehen sehen kannst und B, hast du ja auch noch eine zweite Alternative, weil das auch dann tatsächlich im Free TV, also bei den Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt wird.
Ja, mir ging es ja auch immer so, ich fand ja diese Talkrunden nach der Etappe auch immer ganz gut und so und das hoffe ich.
Den Velo-Club.
Ja. Bin ich gespannt, wird's das, denkst du, da wird's auch was geben?
Kann ich mir vorstellen.
Ja, das fand ich auch immer ganz nett hinterher, ne? Also Und wie gesagt, ich möchte ja auch ein Angebot, was dann früh in die Etappe einsteigt, was durchgeht und so weiter. Deswegen, also jetzt sind die Öffentlich-Rechtlichen für mich zumindest im Moment da keine Alternative zu dem, was mir da geboten wird. Und ja, das lassen wir jetzt mal auf uns zukommen. Ne? Und ich finde dieses Real Life immer ganz gut gewesen. Und also ich fremde noch ein bisschen damit. Bin auch im Moment bei dem werbefinanzierten Angebot von, ich glaube, 3,80, 3,50, 3 irgendwas. Und da warten wir jetzt mal ab, was da passiert, würde ich sagen. Also ich hatte es fast schlimmer befürchtet und kann jetzt im Moment noch ganz okay damit leben.
Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich kriege es immer nur über, oder habe es eine Zeit lang über Social Media verfolgt. Das ist im Prinzip Jammern auf hohem Niveau in Europa noch. In Nordamerika gab es da wohl totalen Blackout, wo nach dem Aus von GCN überhaupt gar nichts erstmal gezeigt wurde.
Ja, ich glaube auch, also das hatte ich auch ein, zwei Mal so ganz am Rande mitbekommen und sagte auch, ja, uns geht's, also wir können, genau, Jammern auf hohem Niveau, das stimmt, das besser kann ich es gar nicht beschreiben. Weil es ist einfach so. Also wir können da trotzdem immer noch glücklich sein, dass wir überhaupt eine Alternative haben. Ja. Stimmt, absolut. Und bin ich auch froh drum. Deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Ich bin ja auch ein Freund davon, erstmal Sachen so nicht sich zu schnell das Urteil erlauben, sondern erstmal gucken und dann mal schauen und abwarten und ja, hoffen wir mal das Beste. Also das wird schon alles gut werden.
Und vielleicht kommt ja auch wieder noch jemand anderes und investiert und sagt, okay, ich löse das jetzt da nochmal raus und baue eine neue Plattform auf.
Ja, mal gucken. Also wer in Radsport investieren, scheint ja gerade eh in Mode zu sein. Ne? Also.
Ist eigentlich eine gute Überleitung. Ja, weil,
das habe ich schon das gemerkt, nächste, dass das dein Ansinnen war.
Das nächste Unternehmen, über das wir sprechen, das produziert auch Fernsehen.
Ja, stimmt.
Also gerade im Bereich Action-Sport sind die sehr führend, sag ich mal. Und das wäre doch mal was, wenn Red Bull jetzt sagt, wir nehmen auch die Radsportübertragung in die Hand.
Boah, also, muss aber schon einiges, muss ich jetzt vorher sagen, ich weiß nicht, oder ich kenne zu wenig, weiß zu wenig, was Red Bull an TV macht im Moment. Ne? Also das übersteigt einfach, also ne, weiß ich aber nicht, Punkt. So. Gibt es dieses Red Bull TV noch? Oder gab es das mal? Ja, ne?
Weiß ich nicht mehr. Ja, also die sind in allen möglichen
ich guck gerade mal, Red Bull
Action TV. Sportarten sind sie im Prinzip die Marke. Stecken natürlich auch, weiß gar nicht, gibt es noch Servus TV?
Nee, ich glaube nicht. Da habe ich auch gerade schon drüber nachgedacht. Nicht, dass ich die in einen Topf schmeiße. Die waren ja auch da, hatten die nicht irgendwie so ein, der Chef war das auch nicht so in so Richtung politisch gehend, die man eigentlich nicht will. Weiß ich nicht, begriffe ich mich auf dem Eis, alles Mutmaßung, Best of Bike, Best of, also wenn ich jetzt hier bei Red Bull TV gehe, da kann ich, also da hätte ich schon eine gewisse Zeit, die ich da verbringen kann und mir Sachen angucken kann. Also jetzt alles nicht mein persönlicher Geschmack, also ich stehe nicht, Cycling Around the World, okay, da sind wir ja schon mal eher bei mir angekommen, aber so. Frozen Lake Wake Wakeboard im schwedischen Eis. Boah, weiß ich nicht, friere ich ein bisschen. Also da jetzt den Profiradsport verorten, würde ich jetzt noch nicht unbedingt, aber zumindest scheint ja Red Bull ein Interesse an dem Radsport zu haben. Seit längerem sponsern sie ja schon einzelne Fahrer, bis ich das erstmal gerafft habe. Ne? Also das, wie das dazu gekommen ist, das habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Das war auf einmal so. Also ne, Wout van Aert wird gesponsert, Pidcock wird gesponsert. Und dass sie auch schon lange irgendwie ja beim Ralf Denk und seinem Team Bora mit an Bord sind im Sinne einer eines Sponsorings, wusste ich zum Beispiel auch gar nicht lange.
Ja, da gibt es da verschiedene, wie soll ich sagen, Stufen. Das erste war mal, dass Anton Palzer, der auch von Red Bull gesponserter Athlet ist, zum Team kam. Dann hat man diese Partnerschaft gemacht, unter anderem mit diesem
Junior-Programm. Das war dieser Bergsteiger im Prinzip, ne? Ja.
Skibergsteiger. Ja. Genau. Und dann hat man dieses Junior-Programm, Scouting-Programm aufgelegt und die nächste Stufe jetzt könnte sein, dass Red Bull mehr die Mehrheitsanteile an der Betreibergesellschaft von Boransgrohe erwirbt. Das ist jetzt noch nicht ganz durch, aber das muss noch kartellrechtlich genehmigt werden. Das findet in Österreich statt und ist, glaube ich, am
28.
nächste Woche, 28. ist die Frist. Bis da darf sich da jemand, darf da jemand seine Einwände vortragen, falls er ja. welche hat.
Wird wahrscheinlich nicht kommen. Und wenn, dann wird den Red Bull einfach mit Geld zu schmeißen, dann ist er still. Ja, und dann vielleicht schon, wo du ja jetzt auch vor kurzem erst gemutmaßt, schon zur Tour de France, wird quasi ein neues, wird ein neues Team, nein, es wird kein neues Team, es wird ein Team umbenannt wahrscheinlich, neue Trikots, ist ja auch mittlerweile schon fast Usus, dass viele Teams zur Tour de France mit neuen Trikots starten. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ich weiß nicht, ob du es mir erklären kannst, wenn nicht, dann ist es auch gar nicht schlimm. Aber was bedeutet das eigentlich? Also es gibt diese Betreibergesellschaft, ne? Das ist so ein bisschen wie, boah, das ist die Gesellschaft ist wahrscheinlich die Rechtsform, in der das alles so irgendwie eingebettet, eingegliedert, ne, so dahin gegossen ist. Und die wird dann zu 51% Red Bull gehören. Also die sind quasi der große Hecht im Karpfenteich dann da.
Ja, Mehrheitseigner.
Mehrheitsanteil. Ja, genau. Ja, die haben zu sagen im Prinzip, ne? Das mal. Also am Ende des Tages wird geguckt, naja, die haben 51%, die haben auch recht. Wird Ralf Denk dann weiterhin dabei sein? Weil es ist ja seine Betreibergesellschaft eigentlich, die er ja dann in andere Hände gibt. Oder wird er einfach sich jetzt bis an sein, wird er einfach das Geld mitnehmen, völlig legitim meiner Meinung nach, und wird dann sagen.
Nein, der wird ja dabei bleiben. Also das ist ja sein Projekt, hat er neulich, meine ich, in einem Interview auch nochmal bekräftigt, dass er eigentlich lebenlang nichts anderes als Radsport gemacht hat und da noch viele Jahre dabei bleiben will.
Okay, dann ist das ja, also wie gesagt, ich hätte auch Verständnis für, wenn er
dann sagt. Da ist dann eher sowas wie Red Bull ein Mittel zum Zweck, also um halt, wie soll ich sagen, eine finanzielle Chancengleichheit mit den Spitzenteams herzustellen.
Okay. Also wird sich gar nicht so viel verändern, außer dass der Kontostand nach oben geht, vielleicht mal der ein oder andere Anruf vom Investor kommt.
Und ich würde schon sagen, dass sich vieles verändern wird. Also ich stehe dem eher positiv gegenüber, um meine persönliche Meinung zu sagen, weil Red Bull natürlich eine Historie hat in gewissen anderen Sportarten, wo sie auch reingegangen sind, ja, vielleicht mit einem bisschen anderen Ansatz. Wenn man jetzt mal das wohl bekannteste Beispiel Fußball nimmt, da haben sie irgendwie einen Fünftligisten aufgekauft und klar, eine Masse Geld reingebuttert, aber dann letzten Endes mit Trainingssystem, Scouting-System und sonst irgendwie was doch den Sport ziemlich auf den Kopf gedreht. Und dem Radsport an sich kann es in seiner Weiterentwicklung, meine ich, nur gut tun.
Du sagst es, ich kenne das vom Fußball nur so wirklich ganz am Rande, ne? Also da kriegt man das so mit, ja, hier so Investoren und nicht das, diese von unten kommende Bewegung, und da ist ja nur das Geld und mit Geld zugeschissen, und dann, ja, das ist halt nicht das, wie man sich den Fußball wünscht. Warum glaubst du, dass das beim Radsport anders sein wird? Weil der Radsport ist ja jetzt auch sehr traditionell, beziehungsweise ja, sehr traditionell geprägt. Aber andererseits gab es da ja auch immer schon Firmen, die investiert haben. Ist das jetzt einfach nur das Gleiche in Grün, nur dann mit einer anderen Summe? Oder ich?
Firmen, die investiert haben, in dem Sinne würde ich gar nicht mal so klassisch sagen. Also mir fällt jetzt aus dem Stand.
Oder Sponsoren waren dann
vielleicht. Ja, genau. Du sagst es, Sponsor ist eher der richtige Begriff, nicht Investor. In dem Sinne, wie es jetzt dann, denke ich, wenn es dann Red Bull ernst nimmt, auch machen wird, und dann sich selbst im Prinzip, kann es mir nicht anders vorstellen, weil es aus deren Historie so ist, auch aktiv in die Prozesse im sportlichen Bereich, was Performance angeht, also was so ja auch Trainingsmethodik und sonst irgendwie was angeht, natürlich auch eine Menge Know-how aus anderen Sportarten mitbringt, kann ich mir nicht anders vorstellen, dass die sich da auch einbringen werden. Und das fällt mir gerade kein anderes Beispiel ein aus dem Radsport, was vielleicht vergleichbar ist. Klar, zum Beispiel sowas wie McLaren, die mal bei Bahrain dabei waren und eine Menge Know-how aus der Formel 1 in Sachen Windkanaltests und Aerodynamik mitgebracht haben. Aber wenn du so dran denkst an die Spitzenteams, Ineos zum Beispiel, ja, klar haben die auch ein riesen, wie soll man sagen, ein riesen Netzwerk in der Firma, aber letzten Endes ist es dann Jim Ratcliffe, dessen persönliche Motivation ist, ist da irgendwie in dieses Team zu investieren. Also ein einzelner
Hobby fast, kann man ja sagen, oder?
Ja, ein einzelner ein einzelner Milliardär sozusagen. Und auch die anderen Spitzenteams, UAE, da steht ein Staat dahinter, der selbst ja wenig sportliches Know-how hat der Staat UAE letzten Endes. Oder jetzt Jumbo Visma oder Visma Lease a Bike, wie sie jetzt heißen. Das sind ja alles einzelne Firmen, die sonst mit Sport wenig am Hut haben.
Aber dieser, ich will nicht sagen Kontrast, aber dieser Unterschied zwischen, ich stelle einen Scheck aus, weil es mein Hobby ist, und ich beteilige mich aktiv an dem Geschehen, was da passiert, was, wie Entscheidungen oder in welche Richtung Entscheidungen getroffen werden, ohne dass ich jetzt meine Meinung nochmal versuche gerade so neutral wie möglich zu sein. Wie kommst du zu dem Schluss, dass das der richtigere Weg ist? Weil auch im Profiradsport sonst zu viele Dilettanten unterwegs sind, die.
Ne, das gar nicht mal. Also das kann halt beides, also wenn's, es kann natürlich auch völlig aus dem Ruder laufen in die falsche Richtung, dass jetzt dann auf einmal, was ich nicht glaube, Red Bull sagt, wir tauschen jetzt das ganze Personal aus und bringen jetzt hier unsere eigenen externen Leute rein und zeigen euch jetzt mal, wie man Radsport macht. Das sollten sie natürlich tunlichst meiden, weil die Experten sind ja schon in dem Team drin, also keiner weiß so gut, wie der Radsport funktioniert, als die Leute, die jetzt in dem Team da arbeiten.
Insbesondere Rolf Aldag, der ja seit, also als sportlicher Leiter wirklich einen guten, oft genug aus wenig viel gemacht hat.
Absolut, ja. Also von daher sollten die da schon auf, das kann ich mir auch nicht anders vorstellen, dass die sportliche Expertise, was jetzt so Renngeschehen und so angeht, völlig da bei den bislang handelnde Personen lassen, aber das kann halt voneinander profitieren, sich befruchten, wenn halt externe, sag ich mal, ein externer Blick nochmal auf den Sport kommt und mit auch einem großen Know-how im Hintergrund und das dann auf den Radsport trifft und sich das vereint, dann kann da was Gutes entstehen.
So, dann kann ich ja jetzt sagen, dass ich das auch grundsätzlich so sehe. Ich weiß nicht, warum ich gerade bei der Firma Red Bull oder bei dem Namen Red Bull grundsätzlich eher ein schlechtes Gefühl habe. Also wirklich so rein bauchgefühlmäßig, ne? Aber andererseits die positiven Aspekte, die du eben beschrieben hast, ne? Also mehr Profis oder ein höheres Maß an Professionalisierung reinbringen und so. Das finde ich eigentlich alles gut. Also wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ohne Grenzen wären, dann fände ich das alles von vorne bis hinten super. Außer, dass sie ihr Geld dann vielleicht mehr einsetzen würden. Aber ich weiß nicht, warum ich mit bei dem Namen Red Bull ist irgendwie so bei mir dann so Bauchschmerz ist auch das
gute Wort. Ja, für dich zu Recht, weil ist interessant, aber auch jetzt in meinem Bekanntenkreis ein bisschen, weil die Meldung ja auch über den Radsport hinaus, wie soll ich sagen, Leute erreicht hat und auch im allgemeinen General Interest Publikum ankam, dass Red Bull sich da engagieren will, darüber diskutiert oder beziehungsweise haben mich darauf angesprochen und alle, bei den meisten war der Tenor, wieso gibt es denn jetzt überhaupt gar keinen Aufschrei, dass da jetzt Red Bull ist auf einmal, weil das in anderen Sportarten immer noch so ein bisschen mit der Nase gerümpft wird, wenn Red Bull irgendwo was macht. Aber im Radsport machen wir uns nichts vor. Ist das immer noch irgendwie, wenn man sich anguckt, welche anderen Sponsoren da sind oder Großgeldgeber, dann ist das immer noch, wie soll ich sagen, Red Bull da fast noch den besten Ruf, sag ich mal so. Ne? Also,
ja, genau. Wenn man so betrachtet, dass
da sämtliche Golfstaaten sich engagieren, UAE, Bahrain.
Aber das frage ich mich, dann müsste man die Frage aber doch auch, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen und finde ich gut. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Einmal, wenn jetzt der Fan vom FC Bayern München zu mir kommt und sagt, jetzt holt ihr euch das Geld von Red Bull, da muss man einfach sagen, wer sponsert euch denn, ne? Wo veranstaltet ihr euer Trainingslager und so weiter? Also das Argument, in der Tat bin ich ja völlig bei dir dann, ist so für einen Eimer. Was mir aber noch einfällt oder auffällt, ist vielleicht auch, dass man mit der Begrifflichkeit dann wirklich genauer sein muss, weil du hast auch, und oder wir haben eben an einer Stelle ein bisschen so rausgekommen, den Unterschied zwischen Investor und Sponsor. Und vielleicht ist das auch noch so ein Ding, dass das Sponsorentum als was Gutes betrachtet wird und das Investorenteam als was Schlechtes. Und vielleicht muss man sich da auch mal so von dem Gedanken lösen, dass das eine gut und das andere schlecht ist, sondern dass es das einfach nur zwei verschiedene Formen sind und dass sich am Ende zeigen wird, was das Bessere ist oder welches das Erfolgsversprechendere ist. Ich meine, so ein Ineos oder vorher das Team Sky, da wurde ja auch von außen relativ, wurde der Radsport ja auch einmal auf links gekrempelt, mehr oder minder. Ne? Die Marginal Gains, bla 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 und so. Das ist ja auch nichts anderes. Da wurde natürlich auch immer gesagt, boah, die haben jetzt so viel Geld im Vergleich zu uns. Aber das ist ja auch, irgendwann hat sich das ja auch so ein bisschen nivelliert, sag ich mal vorsichtig, oder weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber du weißt, was
ja,
ich
meine. Ja, nichtsdestotrotz, Thema Geld ist eine wichtige Geschichte, weil wenn man sich da mal anguckt, ist die Diskrepanz doch ziemlich groß zwischen den führenden Teams und denen, die eher am Ende der Nahrungskette der World Tour stehen. Wenn du guckst, ein Team Ineos mit kolportierten 50 Millionen Budget, UAE und Wismar diese Bike jetzt nicht weit dahinter.
Ich erinnere mich noch, als wir angefangen aufzunehmen, haben wir irgendwann mal von Budgets, glaube ich, von 10 Millionen gesprochen.
Ja, genau.
Vor 10 Jahren ungefähr. Also finde ich krass.
Ja, aber mittlerweile brauchst du halt so viele Mitarbeiter oder was halt alles dazugehört, um so ein Team zu betreiben, effektiv. Teams werden ja auch immer größer, mit jetzt 30 Fahrern mittlerweile, um den ganzen Rennkalender abzudecken. Aber dieses Gefälle zwischen den, sage ich mal, 4-5 Spitzenteams und dann auch schon den Mittelständlern, wie es jetzt Bora Hansgrohe aktuell ist, ist schon enorm und das spiegelt sich auch in der Leistung wieder. Also wenn ich gucke, dass UAE letztes Jahr die beste Mannschaft war, Jumbo alle drei Grand Tours gewonnen hat. Gut, bei Ineos lief es jetzt nicht so gut. Im letzten Jahr hatte dann auch andere Gründe. Aber du hast natürlich ganz andere finanzielle Mittel. Und nichtsdestotrotz gibt es ja schon länger die Diskussion, sowas wie so eine Art Salary Cap einzuführen. Also halt Maximalbudget für die Teams, um halt auch den sportlichen Konkurrenzkampf wieder ein bisschen zu befeuern. Das ist meiner Meinung nach auch sehr sinnvoll, da irgendeine Art Regulierung zu finden oder wie wir es auch schon viele Male hier durchgespielt haben, so eine Art Drafting-System, dass das schlechteste World Tour Team den ersten Pick hat bei den Talenten beispielsweise. Da sollte sich die UCI doch was einfallen lassen, um dass nicht nur die großen Teams alles gewinnen.
Das ist ja auch so ein bisschen, also alles, was du jetzt beschreibst, ist ja auch etwas, was man aus dem amerikanischen Sport ja so kennt. Ne? Also aus dem Basketball, das ist jetzt der einzige, den ich so ein bisschen Einblick, weil früher hatte zumindest. Ne, dieses Drafting-System, das Trading, also das Tauschen von Fahrern und so weiter und so fort. Was ja insofern dem, kommt der Radsport dem amerikanischen Sportteam Organisationsding näher, weil es ja nicht so Teams sind, also auch die amerikanischen Sportteams, ne, die heißen jetzt zwar vielleicht New York Knicks und die New York Knicks werden immer in New York bleiben und die Los Angeles Lakers werden, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht irgendwann mal in, Wyoming spielen, aber es gibt ja schon Teams, die dann auch von, die nicht so lokal verwurzelt sind und ein Radsportteam ist ja auch selten, wenn überhaupt, nur mit einer Nation in irgendeiner Art und Weise verwurzelt und nicht mit einer Stadt oder Region vielleicht. Belgien mag ja noch eine Ausnahme sein, aber ne, das ist ja auch dann so ein Aspekt, ne? Wenn jetzt so ein, keine Ahnung, ein FC Bayern München dann schon mit München sehr verwurzelt ist, die würden ja niemals nach Unterhaching ziehen dann oder so.
Ein anderer Gedanke vielleicht noch, es gibt ja diese Bestrebung, sag ich mal, auch mal wieder eine neue Liga zu gründen und von Richard Plugge wurde das eingestoßen, dem Manager von Wismar Liesebike, damals noch Jumbo Wismar, wurde ja gemutmaßt, dass da ein Investor aus Saudi-Arabien einsteigen könnte und, sag ich mal, ein Konkurrenzsystem gründen könnte mit verschiedenen Teams, wo halt die Teams auch an den Einnahmen mehr beteiligt werden. Interessant finde ich das vor dem Hintergrund, dass dann ja mit Red Bull noch ein anderer Player da ist. Könnte man mutmaßen, dass die vielleicht für sowas auch offen sind, weil die ja nochmal neue Ideen reinbringen, um auch den Sport anders zu vermarkten.
Mhm. Ja, definitiv. Also da sind die ja nun sehr weit voraus, wenn ich mir jetzt hier eben, wie gesagt, die Seite von Red Bull TV anschaue, allein die Plattform, die sie da haben und den Radsport dahin ziehen könnten oder viele Fans des Teams Bora, Red Bull oder wie es auch immer heißen mag dann später, ne, den dann zu Hause geben, einfach nur, ja, unendliche Möglichkeiten und die wissen da schon sehr genau, was sie tun. Jetzt habe ich den Faden, den ich da hatte, verloren, verdammt. Genau, und dann kommt ja noch dieser Aspekt, den wir bis jetzt vielleicht noch nur so angedeutet haben, dass man halt auch diese Red Bull-Fahrer dann dort vereinigt, ne? Das also, naja, sagen wir mal so, ich verstehe nicht ganz, dass man einen Wout van Aert, einen Tom Pidcock, dann auch zu Bora lotst. Ne? Wobei ich mich dann frage, okay, was sollte dann, ne? Und es war auch Remke Evenepoel im Gespräch. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil er ist ja kein Red Bull-Fahrer.
Ja, aber...
Aber einfach ein großes Talent, was bei einem kleinen Team jetzt noch
eben hat. Das, okay. Was heißt bei einem kleinen Team?
Ja, also vergleichsweise
wäre dann die Ironie der Geschichte, dass jetzt Patrick Lefebvre plötzlich wieder schlaflose Nächte hat, weil es gab ja schon mal diese Auseinandersetzung, sag ich mal, dass angeblich Ralf Denk das komplette Team Quickstep kaufen wollte, und hinterher hat dann Patrick Lefebvre immer so ein bisschen darauf rumgeritten und jetzt mit einem noch größeren Geldgeber im Rücken könnte es dann zumindest gelingen, den Remco Evenepoel da rauszulösen. Ja, wird man sehen. Mit Sicherheit, wenn Red Bull sagt, wir investieren da jetzt massiv Geld in dieses Team, dann werden die auch ganz andere Fahrer holen. Da sind dann, glaube ich zumindest, auch bestehende Verträge kein großes Hindernis, um da gewisse Ablösesummen zu zahlen vielleicht.
Meine Frage war jetzt nur bei dem Remco-Deal oder ne, nennen wir es mal Remco-Deal, würde ich jetzt an Roglic Stelle nicht uneingeschränkt glücklich drüber sein. Also weißt du, der ist ja jetzt, mein Gedanke war, die einzige, ich will nicht sagen Möglichkeit, aber die einzige Erklärung, ne, die man Roglic jetzt ja geben könnte, wäre so nach dem Motto, ey, pass mal auf, du kriegst nächstes Jahr von uns 100% den Giro, Toursieg auf dem Präsentierteller. Wir geben alles dafür, dass du die Tour gewinnst, aber dafür bist du im Jahr danach halt nicht mehr unser Tour-Aspirant, sondern da wird es dann der Remco sein. Und dann kannst du nochmal den Giro gewinnen, dann hast du alle drei Rundfahrten gewonnen, machst noch einen Giro, machst dann Pause, machst die Vuelta zum 800. Mal und dann bist du der König hier.
Naja, ich sag mal so, Primoz Roglic ist ja jetzt auch schon 34.
Ja, genau.
Er hat ja in dieser Saison die uneingeschränkte Unterstützung der kompletten Mannschaft, weil das wird ja Verpflichtung dann erst zur nächsten Saison kommen und hat dieses Jahr seine Chance, da die Tour de France zu gewinnen. Und wenn er das schafft, dann sagt er vielleicht, okay, ja, nächstes Jahr juckt mich nicht, beziehungsweise habt zwar noch einen Vertrag, aber setzt mich dann vielleicht zur Ruhe irgendwie.
Ja, genau, das meine ich ja, ne? Also der macht jetzt noch ein Jahr, einmal gewinnt er die Tour, in seiner Vorstellung zumindest, dann macht er nochmal die Vuelta im letzten Jahr zum Abschied, den Giro vielleicht noch und dann aus die Maus. Dann war es das mit dem Sport für ihn. Okay, wenn das jetzt, das war für mich auch so der einzige gangbare Weg, wie man damit umgehen kann mit so einer Situation in Zukunft, die aber ja wirklich, man stellt sich jetzt mal vor, am 28. Januar sagen die, nee, ihr dürft nicht. Dann ist die ganze Diskussion und alles ein Luftschloss, was wie eine Reifenblase, sage ich schon, wie eine Seifenblase zerplatzt. Bin gespannt. Also du siehst es auf jeden Fall positiv, ich bin da auch gar nicht so...
Gerade aus, auch aus, sag ich mal, gut, du hast ja gesagt, Radsportteams sind nicht so lokal verwurzelt, aber aus deutscher Brille, sag ich mal, ist das ein Riesen-Coup, wenn das gelingt, Red Bull da als Sponsor
an Bord zu ziehen. Als deutschsprachiges Team aus, auch dann, ne, könnte man es ja auch so ein bisschen aussehen, als österreichisch Unternehmen. Ja, also ich bin da durchaus, ich habe nur Angst, weißt du, wovor ich ein bisschen Angst habe? Vor wirklich, wirklich hässlichen Trikots in diesen Farben. So rot, blau, silber. Puh, da kann man sich schon schlimme Designs vorstellen. Ich zumindestens. Also wenn ich mir die Helme angucke, wenn die das Helmdesign irgendwie übernehmen, dann habe ich da wirklich große Sorge.
Vielleicht ist auch einfach eine riesige Brausedose auf dem Trikot
da. Ja, damit würde ich dann vielleicht noch am ehesten leben können. Ich erinnere daran, dass mir die Geschichte kolportiert wurde, dass ein Radprofi mal das Trikot der neuen Saison in die Hände bekam und gesagt hat, sieht so scheiße aus, ziehe ich nicht an. Nicht, dass das auch sowas auch passiert.
Du meinst doch eins mit Kuhflecken.
Das habe ich nicht gesagt. Aber
war ein anderer Getränkehersteller.
War es ein Getränke? Ja, genau. Und Quark. So. Ach ja. Wenigstens haben wir noch gelacht am Ende. Ja, wenn wir dann dabei sind, ne? Also wir gucken dem jetzt, wir beobachten das jetzt mal und sehen das als positiv. Vielleicht sollten wir, gab es noch irgendwelche Transfers, das jetzt so viel, vielleicht noch so als fröhlicher Abschluss, die erwähnenswert sind.
Ja, wo wir gerade bei so, weshalb ich es auch gesagt habe, bestehende Verträge, okay, spielen vielleicht nicht so die große Rolle, hat man ja am Jahresende gesehen bei Kian Uytebroeks, der.
Ach ja, stimmt, genau, das musst du auch noch was erwähnen.
Bei Bora Hansgrohe noch einen Vertrag hatte, also ja, eigentlich so eines der größten Talente im Radsport und wo dann Jumbo-Visma plötzlich verkündet hat, dass der zu denen wechselt und war schon ein bisschen überraschend, weil er noch einen Vertrag hatte und wenige Stunden später dann Bora Hansgrohe gesagt hat, nein, der Fahrer bleibt bei uns. Also eine einmalige Situation, wie man sie eigentlich noch nicht hatte. Und dann letztlich, ja, hat man sich dann darauf geeinigt, dass der Fahrer das Team wechselt. Über die Modalitäten ist da, meine ich, nichts bekannt geworden.
Nee,
ob da irgendwie, ob und wie viel Geld da geflossen ist. Aber genau deswegen aus dem Punkt, sage ich, wenn ein Team einen Fahrer wirklich haben will, dann gibt es da Wege und Möglichkeiten, den auch aus dem Vertrag rauszuholen.
Ja, und es wirkte auch wohl zumindest so nach außen, dass er nicht richtig glücklich da in dem Team war. Und wenn das dann, ja, du willst ja auch keinen Fahrer, also du willst ja nicht jemanden eine ganze Saison mitschleppen, der von morgens bis abends schlechte Laune hat und eigentlich keinen Bock hat und ja, ich das wird wahrscheinlich dann die beste aller Lösungen gewesen sein. Und wenn es jetzt so gekommen ist, also ich hoffe, dass sie sich das dann ein bisschen bezahlen lassen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie geht, ne, ob die sich dann da so eine Entlohnung, Entschädigung oder sonst was holen konnten. Ja, hoffen wir es mal, dass das alles dann, dass alle am Ende des Tages dann mit dem ganzen Deal und was es dann war, glücklich sind. Ich gehe jetzt hier auch nochmal, aber es war schon eine große Schmierentheatergeschichte, das muss man auch sagen. Also auch wenn es unterhaltenswert hatte, wenn man nicht selber involviert war. Aber
ja, absolut. Das war gut, hätte letzten Endes nicht sein müssen, weil man kann ja warten, bis wirklich alle drei Parteien sich geeinigt haben und alle Verträge unterschrieben sind, aber das dann einfach so rauszuhauen von Jumbo-Visma war da nicht unbedingt die feine niederländische Art.
Nee, ganz bestimmt nicht. Vielleicht noch so ein paar, ich habe mir jetzt mal alle Transfers der letzten 4 Monate aufgerufen, was jetzt schon ziemlich viel ist, aber so ein paar Namen, die mir gar nicht so untergekommen, also was mir gar nicht so bewusst war, aber jetzt so, wo man drüber, also Juri Hollmann ist vom Team Movistar, also aus Spanien zurückgekommen nach Alpecin, zum Team Alpecin de Koenig. Das heißt, er wird in Zukunft den amtierenden Weltmeister unterstützen. Für mich besonders interessant, ich meine ihn auch schon ein, zwei Mal hier gesehen zu haben, rund um Köln, er wohnt ja hier in Köln,
bei Ausfahrten. Rui Costa zum Education First, irgendwie komischer Transfer, aber warum nicht? Also, Rudi Costa ist auch ein bisschen so ein Wanderpokal, ne? Also ich weiß auch nicht, der...
Ja gut, also hat er im letzten Jahr immerhin, meine ich, noch eine oder zwei Vuelta-Etappen gewonnen, und schmerzt vor allem das Team, wo er weggegangen ist, nämlich Intermarché, die sowieso, ja, jetzt budgettechnisch, sage ich mal, nicht auf Rosen gebettet sind, aber für Education First, ich finde, er passt da ganz gut hin.
Ja, ich kann auch gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie, das ist so eine bunte internationale Truppe und da passt er auch hin. Also ich sehe gerade, bei UAE war er ja dann doch 5 Jahre, das habe ich gar nicht so richtig in Erinnerung gehabt, weil er hat ja schon, also wenn man jetzt mal Kiste España, Movistar, Lampre, UAE, Intermarché, Education First, der hat schon viele Trikots getragen. Kann man so sagen. Und ja, also Education First ist wirklich ein sehr, sehr internationales Team. Also ich glaube, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Nationen. Also 30-facher 15 Nationen. Das ist schon, weiß nicht, ob es das oft gibt.
Ja. Ich glaube nicht so oft. Nee.
Aber vielleicht weiß das ja jemand, wieso der Schnitt ist irgendwie. Also Movistar wird weniger Nationen haben, da werde ich jetzt ungesehen drauf.
Ja, was mich noch sehr gefreut hat in den letzten Tagen, war die Meldung, dass Edvard Boasson-Hagen noch ein Team gefunden hat.
Den hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Ich gehe jetzt gerade nur von unten durch, aber Boasson-Hagen können wir natürlich ausgreifen. 15.01., also relativ frische Meldung, ist von Total Energies zum neuen Team Decathlon, AG Dessert Le Mondial, also auch ein sehr, sehr langer Name. Weiß ich nicht, werde ich das jetzt diese Saison Team Decathlon oder AG Dessert nennen?
Na, das Team ist ja nicht neu, es wurde nur umbenannt, ja. Weil Decathlon ja jetzt als Sponsor da ist.
Ich bleibe bei AG Dessert.
Team Decathlon.
Nee, ich sag AG Dessert. Dafür ist der Name schon zu alt. Also, das klingt jetzt auch relativ, aber dafür gibt es den Namen schon zu lange. Das ist und bleibt für mich das Team AG Dessert, auch wenn sie keine braunen Hosen mehr tragen. Ich glaube, sie werden sogar auch komplett ausgestattet von Decathlon, ne?
Ja, mit Van Rijssel-Rennrädern.
Ja, aber auch die Bekleidung alles und so, ne? Also bin ich mal gespannt, ob man da hinterher auch nur, müssen wir vielleicht mal ganz kurz ansprechen. Ich kam jetzt mit einem ganz wirren Gedanken. Ich dachte mir so, ob sich die Fahrer hinterher über die Klamotten beschweren. Welcher Fahrer hat sich schon mal beschwert? Ron Dennis über den Zeitfahranzug. Ron Dennis, eine tragische Geschichte, ne?
Ja, was heißt, ja.
Man weiß es ja auch noch gar nicht.
Weiß man jetzt nicht genau, was da genau passiert ist.
Ja, aber das bei der Geschichte ist keine Gewinner oder kein, da sind glaube ich alle irgendwie, geht keiner gut raus aus der Nummer, ne? Das ist halt das Schlimme.
Nee, also ich kenne jetzt die, wie soll ich sagen, die Gesetzgebung in Australien nicht oder wie da halt generell so die Justiz funktioniert. Was mich nur überrascht hat, dass halt relativ schnell nach diesem Vorfall schon der Gerichtstermin angesetzt war.
Ja, also für alle, die es nicht wissen, es kam zu einem tragischen Unfall, Tat, man weiß es nicht genau, es kam, dass Ron Dennis in, wie auch immer, ne, ich will ja überhaupt nichts beschönigen und auch nichts, wie soll man das sagen, kein Vorwurf das kreieren. Also es kam zu einem Vorfall, der mit dem Tod von der Frau von Ron Dennis endete. Und ja, alleine wenn Kinder involviert sind und ein Partner stirbt, das ist schon schlimm genug. Wenn der andere dann noch gegebenenfalls Schuld daran haben könnte, um es so vor sich zu formulieren, ist es noch schlimmer. Ob es ein Unfall war, ob es geplant, wie auch immer, es ist alles sehr, sehr tragisch. Hoffen wir das Beste für die Kinder. Rui Costa waren wir, Boasson-Hagen. Ich habe jetzt leider Gottes in den ganzen hin und her.
Interessant natürlich noch, oder war eigentlich schon länger gemutmaßt, dass Marco Brenner zu Team Tudor geht.
Ja.
Der ja auch einer von vielen, sage ich mal, ist, die sich irgendwann bei DSM nicht mehr zurechtgefunden haben und dann gewechselt sind. Generell Team Tudor, wenn man sich da mal die Neuzugänge anguckt, haben die schon echt starke Fahrer geholt. Marius Meyerhofer, Alberto Dainese, Michael Storer, Matteo Trentin. Also sag ich mal, jetzt für ein Zweitligateam ist das schon eine sehr schlagkräftige Truppe, die da haben.
Ja. Ja, und das ansonsten, Sam Bennett hatten wir noch nach Team auch Agedesert. Die haben auch ganz viel eingekauft, ne?
Also ja, die hatten alle Transfers im Prinzip auf einen Schlag bekannt gegeben. Also da gab es dann bis Ende November keinen einzigen Transfer, der okay. bekannt gegeben wurde. Und dann haben sie halt alle auf einmal bei der Teampresse quasi rausgehauen.
Wie sieht's denn aus bei unserem Team, wo wir uns am meisten Sorgen drum gemacht haben, Team Ineos? Ist da noch was Substanzielles gekommen? Ich guck mal, Tobias Voss, der Norweger. Sieht nicht so viel aus.
Ja, schon noch einige Transfers getätigt, aber natürlich jetzt nicht in dem Regal, wo man jetzt vermuten würde, dass da ein Team Ineos reingeht. Da muss man natürlich auch sagen, dass die erst vor kurzem jetzt, sag ich mal, ihr Management komplett umgestellt haben. Rod Ellingworth ist da gegangen worden, man weiß es nicht genau, und war wohl auch bis zuletzt mit in die Transferpolitik involviert. Mhm. Und ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass das einer der Gründe dafür war, dass er dann halt auch gehen müsste. Und ja, dann ist halt schwierig, am Ende der Saison dann noch irgendwie großartig zu reagieren.
Hm. Ja, aber sie haben jetzt zumindest, wenn ich das hier richtig sehe, 6 Abgänge, 5 dazu, also zumindest numerisch haben sie sich da, also wir hatten ja schon die Befürchtung, dass jeder Fahrer da alles fahren muss, weil nichts mehr, aber auch eine junge Truppe jetzt, wenn man das sich mal betrachtet, ne? Also so 30 Fahrer, wenn man die Mitte der Schnitt ist, so bei 26, viele 19, 21 und so.
Naja, aber ein Team.
Aber auch ein paar Alte haben sie dabei, das muss man auch sagen. Ja.
Das größte Budget hat, kann er nicht den Anspruch haben, billig Talente einzukaufen. Das wäre jetzt so, als würde irgendwie Bayern München nur 18-jährige Jugendspieler kaufen. Wäre auch irgendwie ein bisschen komisch.
Ja, das stimmt. Aber ne, man muss ja auch immer noch vor Augen halten. Also wenn die Fahrer, die da, wenn sie mal alle könnten, Gerard Thomas ist immer noch, finde ich zumindest, ein Tau Gegenhardt. Wen haben wir noch? Bernal,
Sivakov,
Pitcock, der auch erst 23 ist, also da ist schon noch einiges. Carlos Rodriguez, war der nicht auch großer? Ja, also da wird schon noch was kommen. Sind wir mal gespannt. Wird eine Wundertütensaison für Ineos auf jeden Fall. Gut, apropos Wundertüte. Sollen wir dicht machen, unsere Wundertüte von heute mit 1 Stunde 35? Bisher.
Ja, haben wir es, ja.
Ja. Kurz noch, für alle, die es bis jetzt durchgehört haben, wir zeichnen heute auf am Mittwoch, den 17. Veröffentlicht wird wahrscheinlich am Freitag oder 19. Samstag, 20. Ich muss da ein bisschen gucken. Und ja, bedanke mich bei dir, Thomas. Ich hoffe, du hast einen genauso schönen Einstieg wieder in die Saison gehabt wie ich.
Absolut.
In die Podcast-Saison. In unsere 11. Saison dann, glaube ich.
Ja. Könnte hinkommen.
Ja, könnte hinkommen. Du wirst jetzt erstmal außer Landes sein und das sei dir von aller Herzen gegönnt. Das heißt, es wird dann bis, ich denke, wir werden uns so zur Cross-WM vielleicht widersprechen können, oder? Pi mal Daumen. Ja, oder nicht.
Oder danach. Ja, ein bisschen später, bisschen Mitte Februar.
Umso besser für dich. Dann werde ich dann aber von der Cross-WM ausführlich referieren. Genau. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern jetzt auch einen guten Start in ihre Saison, dass das Wetter schnell besser wird, dass ihr alle gesund seid und bleibt. Und ja, passt auf euch auf und schaut viel Radsport. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.